Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und heute gibt's wieder eine neue Ausgabe eines Formats, das zwar erst zweimal erschienen ist, ich aber schon einer großen Beliebtheit erfreut, wenn man zumindest euren Rückmeldungen glauben darf, nämlich dem Format Spiele des Lebens, Magic Moments. Und genau darum geht's heute und ich habe wieder einen sehr spannenden Gast dabei. Und wer das ist und welche Spiele die Magic Moments seines Lebens beinhalten, das erfährst du wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, sein Kollege war schon bei uns, denn die beiden haben dieses Format in ihrem YouTube-Kanal ja ein bisschen mitbegründet und mich sehr inspiriert, das nachzuholen. Und dann habe ich mal freundlich nachgefragt, ob ich das klauen darf für diesen Podcast und die Erlaubnis kam prompt. Und nachdem der Christoph schon hier war, freue ich mich jetzt, seinen kongenialen Partner im Kanal Better Board Games hier zu Gast zu haben, nämlich den Thomas. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Boardcast.
Also eine schönere Anmoderation kann man sich ja gar nicht wünschen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir heute ein bisschen in die Leidenschaft Brettspiele einsteigen.
Ja, also das Schöne ist ja, Brettspiele sind ja oft so der Aufhänger dafür, dass man schöne Spieleabende miteinander verbringt. Und oft geht's ja gar nicht um das Spiel, sondern um die Zeit mit lieben Menschen. Und so ist es ja oft beim Podcasten auch, dass wir zwar über Spiele sprechen, auf der anderen Seite aber natürlich auch darüber sprechen, was sie mit uns machen, was sie uns bedeuten. Und ihr inspiriert mit eurem Kanal Better Board Games schon viele, viele Menschen und das schon seit einigen Jahren. Ihr habt jetzt einen riesigen Meilenstein geschafft, nämlich 50.000 Abonnentinnen und Abonnenten bei YouTube. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch und ihr habt ja auch schon ein tolles Video dazu aufgenommen mit einem Streifzug durch eure Historie. Wie geht's dir damit? Ist das ein sensationelles Ergebnis, oder?
Ja, man kann es irgendwie fast gar nicht glauben, obwohl es dann auf die letzten Meter natürlich ja auch so ein bisschen absehbar war. Es ist großartig. Es ist in dem Fall auch wieder mal für uns die Möglichkeit gewesen, so ein bisschen innezuhalten und mal so zu reflektieren, was haben wir denn so die letzten 5 Jahre alles gemacht? Und man vergisst ja vieles auch wieder oder auch welche Bedeutung bestimmte Sachen hatten oder bestimmte Formate oder Gäste oder Situationen. Und das war total schön. Ich hoffe auch für die Zuschauer, wir haben uns echt Mühe gegeben, da so 2 Stunden ein bisschen was zusammenzufassen und in Nostalgie zu schwelgen. Uns hat es jedenfalls wieder sehr viel Spaß gemacht und auch inspiriert für neue Projekte oder auch ein paar Sachen wieder mal aufleben zu lassen. Also es ist tatsächlich sehr, sehr schön, dass so viele Leute Lust haben, sich das anzugucken, was wir da so wöchentlich machen.
Wird es euer Quiz wieder geben? Da geier ich ja schon seit Wochen, Monaten, Jahren drauf. Und der Christoph hat gesagt, ach ja, eigentlich war mit dem Abschied in die letzte Sommerpause eigentlich so die letzte Klappe gefallen. Und ich wünsche mir so sehr, dass es wiederkommt. Ist da was geplant? Kannst du was spoilern?
Also konkret geplant ist tatsächlich aktuell noch nichts. Es war auch tatsächlich so, wir haben in dem Video auch ein bisschen drüber gesprochen und auch warum wir dann jetzt mal so eine längere Pause gemacht haben. Und viele Leute haben in den Kommentaren auch gesagt, ja, wir würden uns das gerne wieder zurückwünschen. Das war ein tolles Format, das haben wir immer gerne regelmäßig geguckt. Und das sind halt 2 verschiedene Komponenten. Das eine ist eben halt diese Live-Komponente, das einfach doch mal deutlich aufwendiger ist, noch gerade wenn man halt dann so 6, 7 Leute koordinieren muss. Die müssen alle gleichzeitig Zeit haben und es muss alles technisch funktionieren. Und auf der anderen Seite hatte ich auch so das Gefühl, wir haben so alles so rausgeholt, auch aus dem Format, was wir rausholen konnten. Aber natürlich haben wir schon so ein paar Ideen, was man dann noch sonst so alles machen könnte. Ich bin mir sicher, wir werden da in Zukunft auch wieder irgendwas machen. Vielleicht wird es nicht genau das gleiche Format sein, sondern vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht machen wir aber auch wieder mal ein Revival. Also gerade mit den Leuten von Anfang an, also mit Manu und Ben und Steff und das war ja die Initialzündung damals auf der Spiel digital und allein deswegen müsste man schon mal fast wieder eine Reunion machen, damit man da wieder zusammenkommen kann.
Und bevor wir gleich ein bisschen in deine Biografie einsteigen, noch eine Frage, die wahrscheinlich auch Tausende von Menschen beschäftigt. In jedem eurer Rezi-Videos trinkst du aus einer anderen Tasse und da ist die Frage, und jetzt hast du auch eine genau, Frage 1 ist, was ist da drin? Frage 2 ist, gibt's einen Code, nachdem du deine Tassen auswählst? Frage 3, wie viele Tassen besitzt ihr bitte?
Sehr, sehr gute Frage. Also da ist meistens Kaffee drin tatsächlich, weil wir dann auch oft abends nochmal drehen und also im Winter sowieso sehr schön ein Heißgetränk dabei zu haben, da hat man so dieses wohlige Gefühl, aber es hilft natürlich auch ein bisschen, um wach zu bleiben. Ich habe momentan vor allem ganz viele Taylor Swift-Tassen, wie du hier siehst. es ist nicht mehr lange hin, nur noch 2 Wochen, dann sehe ich sie endlich live. Insgesamt habe ich, weiß ich nicht, vielleicht so 20 verschiedene Tassen oder so. Das ist auch irgendwie so eine Mischung aus, ich sammle eh gerne Tassen und es hat sich dann irgendwann zu so einem Running Gag auch etabliert, ja. Und dann kriegt man auch mal die eine oder andere Tasse geschenkt oder wenn man irgendwas ganz Skurriles findet, dann kaufe ich mir die natürlich auch. Aber das ist tatsächlich eher so per Zufall entstanden.
Also kein Code, der irgendwann dekodiert wird.
Nee, aber also du bringst mich auf Ideen. Taylor Swift macht das in ihren Musikvideos ja auch immer, dass sie irgendwelche Easter Eggs einbaut. Und das wurde bei uns auch schon so oft gemusmaßt, also ob wir da vielleicht auch irgendwie indirekt miteinander kommunizieren, der Christoph und ich, dass ich sogar Lust hätte, mal so einen Code zu entwickeln. Aber das ist ja ganz schön aufwendig, wenn du da wirklich irgendwie eine kleine Geheimsprache damit machen möchtest. Ich fände die Idee aber witzig, also irgendwie noch mehr Easter Eggs zu verstecken.
Ich bin gespannt, wir werden sie alle entdecken. Ja, sensationell. Ja, und ihr habt ja mit diesem Format, was ich jetzt Spiele des Lebens oder Magic Moments Spiele des Lebens nenne, ja, eine Handvoll Leute schon zu Gast gehabt bei euch. Dann ist es wieder ein bisschen abgeebbt und eingeschlafen und habt euch dann anderen Formaten zugewidmet. Und da dachte ich, hey, da kann ich mal zugreifen, weil ich finde die Idee total schön. Ich bin eh neugierig auf Menschen und was kann man Schöneres machen als interessante oder bekannte oder vielleicht auch mal unbekanntere Leute aus der Brettspielszene vor ein Mikrofon zu holen, um mit ihnen darüber zu sprechen, wie sie eigentlich ins Hobby gefunden haben. Denn das ist eine Rückmeldung, die ich auch oft bekomme. Ich habe ja jeden Sonntag diese Reihe Sonntagsfrühstück, wo ich ein ganz leicht zugängliches Familienspiel vorstelle. Und da kommen immer wieder Leute, die sagen, ach Mensch, da haben so viele Titel mittlerweile Einzug bei uns gefunden, die kannten wir gar nicht. Und das ist eben auch bei diesem Magic Moments Format, weil es dann oft auch mal um ältere Spiele geht oder man irgendwie so eine Spielerleidenschaft herausfindet. Beim Christoph war ganz viel Star Wars, war so das große Thema. Der Chris Greff hat dann eher so die alten Eurogames mal wieder ausgegraben, so aus den 90ern. Und ich bin schon sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Ich habe gesagt, so plus minus 10 Titel. Hey, wenn es einer mehr wird oder du noch so ein paar ehrenwerte Erwähnungen am Ende hast, dann sehr gerne. Aber was war so bei dir die Initialzündung? Wie bist du ins Hobby gekommen oder welches Spiel war es, das dich so richtig angefixt hat oder dich geprägt hat am Anfang?
Ich finde gut, dass du die Eingangsfrage jetzt so gestellt hast, weil genauso bin ich auch rangegangen an die Liste. Ich hatte nicht erst überlegt, soll ich irgendwie noch ein bisschen was erzählen aus meiner Kindheit, was ich da alles gespielt habe, aber ich habe leider jetzt nicht so die fantastische Hero-Quest-Geschichte, die ich preisgeben kann, dass ich da quasi bei einer Zeit schon immer 20 Jahre voraus war. Wir haben halt so in der Kindheit und in der Jugend oder im Studium halt so diese ganzen Klassiker gespielt, ne? Also Tabu und Activity und Spiele, deren Namen man teilweise gar nicht mehr sagen möchte. Therapy weiß ich auch noch. Da ist die eine oder andere Beziehung auch zu Bruch gegangen. Also nicht meine, Gott sei Dank, aber ich habe da viel miterleben müssen. Und ich habe jetzt tatsächlich als erstes Spiel ein fast schon Spiele-Duo hier rausgesucht, das tatsächlich mich jetzt so wirklich in diese moderne Brettspielwelt eingeführt hat. Und das dürfte jetzt so 12, 13 Jahre her sein. Da haben wir tatsächlich Silvester zu Hause verbracht und haben eine Party geschmissen, wäre jetzt zu viel gesagt, es war irgendwie doch sehr klein und überschaubar und ich dachte mir, hey, das wäre doch wieder perfekt, um einfach so einen kleinen Spieleabend zu machen, weil wir sind ja schon alt, wir gehen ja jetzt nicht mehr groß auf die Piste raus. Und dann dachte ich mir,
was bist du für ein Jahrgang?
79.
79, okay, ja.
Und dann dachte ich mir so, es muss doch irgendwie noch mehr da draußen geben als diese verstaubten Sachen, die wir hier im Schrank haben. Unsere Spielesammlung waren vielleicht so 10, 15 Spiele, ja. Und dann habe ich irgendwie angefangen, so ein bisschen zu recherchieren, was gibt's denn irgendwie so Neues auch da draußen? Und auch ganz abgefahren, ich würde da heutzutage natürlich ganz anders rangehen, aber es gab auch gar nicht so viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Und ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich bin durch München in alle Spielzeugläden und Kaufhäuser und Spielwarenläden gegangen und habe da halt irgendwie geguckt und auch gefragt, also das Personal auch gefragt, was die denn so empfehlen können. Das war jetzt nicht so eine gute Idee, muss man sagen. Also da kam relativ wenig Inspiration und dann habe ich auch angefangen, online ein bisschen zu gucken. Ich habe so die ältesten Kanäle, damals Spielama gab es schon auf Deutsch und halt dann gerade so die amerikanischen und englischsprachigen Sachen, Shut Up and Sit Down und Dice Tower von Tom Wessel. Da konnte man schon so ein bisschen so sehen, was gibt's denn da alles? Und da hatte ich mir so eine kleine Liste gemacht mit Sachen wie King of Tokyo und Dominion und Zug um Zug, wo ich dachte so, ah, das klingt doch alles ganz nett, das schaue ich mir mal näher an. Und wirklich, egal wo ich war, in welchem Laden, Zug um Zug, das haben wir noch nie gehört. Was soll denn das sein? King of Tokyo, was ist das für ein Verlag? Und ich so, hier steht Heidelberger Spieleverlag. Heidelberger Spieleverlag, das haben wir ja noch nie gehört, sowas. Rosi, kennst du einen Heidelberger Spieleverlag? Na, noch nie gehört. Sowas gibt's bei uns nicht. Und jedenfalls war das alles sehr frustrierend, aber dann habe ich tatsächlich, ich glaube, es war irgendwie so ein Karstadt oder Kaufhof oder so, habe ich in irgendeiner Ecke, habe ich dann zwei Spiele von Matt Leacock gesehen, nämlich eine uralt, also uralt ist jetzt auch übertrieben, weil die war halt zu dem Zeitpunkt halt 3 Jahre alt, Version von Pandemic, also noch mit diesen Holzfiguren, die war da irgendwie runtergesetzt auf 4,99 €. Und dann stand daneben noch eines seiner neueren Spiele, Die verbotene Insel. Und dann dachte ich mir, okay, gut, das ist jetzt ein Schnäppchen, die nimmst du mal mit, davon hast du auch schon was gehört in diesen Videos. Und dann habe ich quasi diese Spiele zu Hause präsentiert und habe die gelernt und wir haben die gespielt. Und es waren auch die ersten beiden kooperativen Spiele, die ich, glaube ich, in meinem Leben je gespielt habe. Also zumindest, dass mir das so bewusst war, wir spielen hier nicht gegeneinander, sondern wir spielen hier zusammen gegen dieses Spiel. Und das hat mich total fasziniert. Also ich war so fasziniert davon, dass das mechanisch überhaupt geht, dass wir unsere Aktionen machen, dass wir was tun. Bei der verbotenen Insel geht es darum, dass wir als Abenteurer auf eine Insel kommen. Wir müssen dann im Endeffekt Sets von Karten sammeln und müssen die dann an bestimmten Stellen eintauschen gegen so 4 Artefakte, müssen dann zurück zum Helikopter und dann wieder von der Insel fliegen. Und immer wenn wir dran waren mit unserer Aktion, kommt halt die Insel dran und dann gehen halt bestimmte Teile der Insel unter. Also erst werden die so überflutet mit Wasser und wenn wir sie nicht trockenlegen und sie ein zweites Mal quasi wieder drankommen, dann gehen die wirklich unter und dann nimmt man die vom Spielbrett. Also der Tisch wird quasi immer kleiner, diese Insel schrumpft und die Gefahr wird auch immer größer. Also es hat auch so eine richtig coole Dramaturgie erzählt und das fand ich total beeindruckend. Also das hat mir irgendwie was gezeigt, was ich vorher so von Brettspielen gar nicht kannte. Und dann war sozusagen der nächste Schritt, jetzt spielen wir auch Pandemie. Ich habe quasi absichtlich dann das als zweites gespielt, weil das wirkte schon so von dem Text auf der Rückseite so etwas komplizierter. Und das hat auch schon so eine tolle Geschichte erzählt, ja. Ich meine, wer hätte ahnen können, dass das Wort Pandemie nochmal eine andere Bedeutung kriegt in unserem Leben. Aber zu dem Zeitpunkt fand ich das toll. Also das war wirklich so eine schöne kleine Geschichte. Und wir haben unsere Spezialfähigkeiten und reisen um den Planeten und müssen versuchen, irgendwie bestimmte Krankheiten zu bekämpfen. Funktioniert ja nach einem ähnlichen Prinzip mechanisch. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen in diese moderne Brettspielwelt gebracht. Und warum auch gerade Die verbotene Insel immer noch so präsent ist bei mir ist, ich habe das in den Jahren danach immer und immer wieder auch neu auf den Tisch gebracht, wenn meine Kinder in dem richtigen Alter waren oder wenn ich andere Leute, die mit Brettspielen gar nichts am Hut hatten, mal dafür faszinieren wollte und wollte irgendwas ganz Einfaches, Intuitives haben. Und es hat immer funktioniert, weil die Regeln relativ eingängig sind und du relativ gut intuitiv verstehen kannst, was du denn da tun sollst. Ja, und es macht irgendwie alles Sinn und es ist eben halt so eine eingebaute Dramaturgie. Und deswegen, immer wenn ich das auf den Tisch bringe, habe ich so dieses wohlige Gefühl von dieser Anfangszeit, wo ich das alles mit so leuchtenden Augen wahrgenommen habe und gemerkt habe, wow, was gibt's denn da draußen alles in dieser tollen Brettspielwelt?
Ja, das habe ich auch echt geliebt, das Spiel. Das ist aber jetzt schon echt ewig her. Ich habe es, glaube ich, auch seitdem nicht mehr, ich habe es hoch und runter gespielt. Kann auch so 10-12 Jahre her sein. Und ich mochte so diese fetten Spielmarker, diesen Kelch und diesen, was war das, ein Phönix oder irgendwie sowas. Oder, ne, so. Also die habe ich echt geliebt. Und ich habe das Spiel dann irgendwie verschenkt, mein Exemplar, weil ich irgendwie so dachte, ich bin jetzt durch damit. Und jetzt denke ich seit ein paar Jahren, ich habe schon mal wieder Bock drauf, aber dann denke ich auch, gebe ich für so ein altes Ding nochmal 30 € aus. Ich guck mal, ob ich das irgendwie jetzt vielleicht nächste Woche auf der BerlinCon auf dem Flohmarkt finde oder so. Das gibt's wahrscheinlich für einen Fünfer oder so, kann man das wahrscheinlich da irgendwie gut mitnehmen. Ja. Ja, und Pandemie natürlich auch ein Riesenklassiker. Hat dich der zur Medizin gebracht oder war das vorher schon so?
Nee, das war vorher schon so. Ich war der Medizin da schon vorher verpflichtet, sag ich mal. Ich glaube, was mich zur Medizin gebracht hat, war, wenn du so auf popkultureller Ebene willst, wahrscheinlich die Serie Emergency Room. Also ist natürlich nur ein Einfluss, aber ich weiß noch, damals in der Schule, da lief das natürlich irgendwie, war eine der erfolgreichsten Serien. Das war natürlich noch lange Zeit vor Dr. House und vor Scrubs und Grey's Anatomy und so. Das sind natürlich Sachen, die man heutzutage auch eher kennt. Aber das war eine sehr, sehr realistische Abbildung von so einem Krankenhausalltag, also wo eben halt nichts beschönigt wurde, sondern habe wirklich gemerkt, so, da geht's um alles und ist natürlich auch alles sehr überdramatisiert, aber man hatte ein gutes Gefühl dafür, was es eigentlich bedeutet, in diesem Beruf zu arbeiten und ich fand das alles total spannend. Aber Brettspiele haben mich tatsächlich nicht in diese Richtung geführt.
Eine Frage, die mir oft gestellt wird und dir wahrscheinlich auch sehr oft ist, wie bringst du das alles unter einen Hut? Ich meine, du bist Familienvater, hast 2 Kinder, ihr habt einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, wo ihr auch echt viel Content produziert. Du bist Facharzt, Internist in der Praxis, hast jetzt deinen Facharzt gemacht vor kurzem, hast irgendwann zwischendurch noch mal ein bisschen promoviert und spielst ja dann auch die meisten Spiele oder sehr viele Spiele auch sehr regelmäßig. Hast du da ein Rezept oder zieht da deine Frau total mit oder schläfst du einfach nicht? Wie läuft das bei dir?
Ach, das ist so eine Mischung aus allem. Also meine Frau zieht da sehr gut mit. Die Brettspielleidenschaft vereint uns natürlich auch ein bisschen, auch wenn die natürlich nicht so tief im Thema drin ist wie ich. Ich glaube, es ist im Endeffekt so ein bisschen auch so eine Frage der Organisation. Also wie mit allem. Ich glaube, das merkt man vor allem, wenn man Familie gründet, da denkt man sich dann irgendwie auch, was habe ich mit der ganzen Freizeit eigentlich vorher gemacht? Aber man wird halt irgendwie auch effektiver. Also es gibt natürlich viele Dinge, für die man sich irgendwie sonst halt sehr viel Zeit lässt, die man einfach dann halt auch schneller erledigt und effektiver gestaltet. Und für mich ist tatsächlich das Brettspielen an sich, also Zeit verbringen mit anderen Leuten am Tisch und auch jetzt YouTube machen oder andere Dinge, das, was wir jetzt zum Beispiel machen heute, das ist für mich irgendwie einfach Entspannung. Also ich komme da so richtig runter. Das ist, wenn ich irgendwie einen langen Arbeitstag hatte und zwar irgendwie viel los und dann setzen wir uns irgendwie abends hin, Christoph und ich, wir drehen noch irgendwie ein Video oder wir haben irgendwie Spieleabend, dann ist das irgendwie für mich jetzt kein extra Aufwand, wo ich sage, oh, das muss ich jetzt irgendwie noch unterbringen, sondern das ist für mich, also Stressreduktion. Mir geht es dann einfach hinterher wieder einfach deutlich besser. Und das ist eben dann auch Freizeit. Und von daher sehe ich in den allermeisten Fällen überhaupt gar nicht so die Problematik, diese Sachen alle unter einen Hut zu bringen. Viele Sachen lassen sich auch gut miteinander kombinieren. Und was man auch dazu sagen muss, wir haben auch uns nie so diesen Druck gemacht, dass wir jetzt zu allem ein Video haben müssen oder zu bestimmten Zeiten ein Video haben müssen. Es kommt auch mal vor, dass wir uns irgendwie an einem Dienstag vielleicht verabredet haben und am Nachmittag schreibt einer, du ganz ehrlich, hab irgendwie heute Kopfschmerzen oder hatte einen schlechten Tag. Ich habe heute irgendwie gar keine Lust auf Kamera. Und dann sagt der andere, alles klar, super, dann kann ich mir hier mal weiter House of the Dragon weiter reinziehen. Und dann machen wir das halt irgendwie an einem anderen Tag. Also wir machen uns da irgendwie nicht so diesen Druck und dadurch gibt's dann auch keine Deadlines. Und dadurch ist das irgendwie auch ganz entspannt. Es gibt natürlich immer wieder mal so Momente, wenn das Spiel des Jahres verliehen wird, dann willst du natürlich irgendwie da in den ersten paar Tagen drüber berichten und erst nicht 3 Monate später. Dann muss man sich dann schon vielleicht mal die Zeit rausnehmen. Aber im Großen und Ganzen finde ich das ehrlich gesagt alles gar nicht so stressig. Von daher glaube ich, da kann eigentlich, das kann jeder, glaube ich, so machen, wenn er will, wenn man einfach Lust auf die Sachen hat.
Ja, dann auf geht's. Hast du viele verschiedene Spielrunden oder ist das ein immer gleicher Kreis oder viel in der Familie? Wie bist du da organisiert?
Das hat sich in den letzten 12, 13 Jahren auch immer wieder verändert. Ganz am Anfang war ich sehr, sehr viel auf öffentlichen Spieleabenden. Ich habe mal so alles ausgecheckt, was es in München und im Umland so gibt. Und da gibt's wahnsinnig viel. Also Spieletreffs unterschiedlichster Art, die sich da wöchentlich oder zweiwöchentlich treffen. Da habe ich auch ganz, ganz viele Leute kennengelernt und auch ganz viele Spiele kennengelernt. Und irgendwann haben sich dann auch so verschiedene feste Runden etabliert mit unterschiedlichen Leuten. Eine Gruppe, da spielen wir dann eher so die Eurogame-Kracher und dann gibt es wieder andere, mit denen spielt man dann eher so die Partyspiele und natürlich spielen wir in der Familie auch ganz viel und in letzter Zeit habe ich tatsächlich auch sehr viel eben auch auf Events gespielt, also wenn wir unser Better Board Games Wochenende machen oder jetzt ist ja dann demnächst auch die Berlin Con oder eben halt andere Spieletage, wo man wirklich sagt, so, ich kann mir mal dezidiert heute mal einen ganzen Tag rausnehmen und einfach ganz gemütlich was spielen, also das ändert sich immer, aber ich spiele tatsächlich mit vielen verschiedenen, mit Sven zum Beispiel von Brett Ballett spiele ich auch regelmäßig, der hat jetzt aktuell auch nicht so viel Zeit gehabt, aber da haben wir uns auch wirklich teilweise wöchentlich getroffen und ja, unterschiedliche Leute, auch für unterschiedliche Spielegeschmäcker.
Und über 2 haben wir ja schon gesprochen. Wie ging es bei dir weiter davor? 12, 13 Jahren, als du wieder zurückgekommen bist ins Hobby, nach der verbotenen Insel und Pandemie.
Ja, wir sind sozusagen wieder geografisch unterwegs. Uns hat es dann in das schöne Burgund verschlagen, relativ schnell. Es war, glaube ich, das erste Spiel von Stefan Feld, die Burgen von Burgund. Damals war das für mich irgendwie so ein richtig komplexer Kracher. Also ich weiß noch, dass das irgendwie nicht einfach war, sich da so reinzufuchsen. Und das ist für mich eins der ersten so dieser klassischen Euro-Strategiespiele gewesen, bei denen ich mich dann auch angefangen habe, wirklich so zu interessieren, wer sind denn die Leute, die diese Spiele machen? Wer ist denn dieser Stefan Feld? Wenn man dann irgendwie anfängt, da so ein bisschen so zu recherchieren und zu lesen, dann merkt man schon, ja, klassischer Feld, schreibt dann der eine und so, ah, ich habe von Feld nichts anderes erwartet. Und man denkt sich so, okay, also dieser Stefan Feld, der scheint ja offensichtlich bekannt zu sein. Da kann man sich immer ein bisschen mehr reinfuchsen. Und das ist ein Spiel, was einfach wahnsinnig elegant ist. Also man hat ja quasi immer 2 Würfel, die würfelt man und mit denen hat man dann eben eigentlich nur 3 Aktionsmöglichkeiten. Du holst dir Plättchen aus der Auslage oder du baust sie bei dir ein, um bestimmte Effekte zu machen und oder du holst dir halt irgendwelche Waren oder verkaufst Waren und man will im Endeffekt halt möglichst viele Siegpunkte machen, wie das bei so klassischen Eurogames eben der Fall ist. Aber es ist eben alles sehr, sehr elegant. Also es ist nicht so kompliziert und auch die Regeln sind sehr schnell erklärt. Und für mich ist das irgendwie immer noch so eine Benchmark, was ich von so einem klassischen Strategiespiel erwarte. Das kann ja auch manchmal deutlich zu komplex oder zu kompliziert vor allem werden. Man denkt sich, okay, ich habe jetzt hier eine Liste von 17 Aktionsmöglichkeiten mit jeweils 8 Unterkategorien. Was soll ich nur tun? Und da ist es dann doch immer auch relativ eingängig und überschaubar. Und auch das hat natürlich dann nochmal einen dritten oder vierten Frühling erlebt, als jetzt quasi die neue Version rauskam, die halt einfach auch nochmal Bombe aussieht. Weil das war mein größter Kritikpunkt an dem Spiel immer. Ich zwar auch einer von diesen öffentlichen Spieleabenden, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, da war auch ein bisschen funzliges Licht. Das hat in der Kneipe stattgefunden. Ich konnte tatsächlich die Farben nicht auseinanderhalten. Es war so schummrig, dass ich dachte, ist das jetzt beige oder braun oder dunkelgrün? Und es sieht halt echt nicht schön aus. Oder also zumindest die erste Version. Die zweite war auch eher so eine Verschlimmbesserung. Da haben sie einfach nur den Kontrast hochgedreht. Und dass es da jetzt auch noch eine Version gibt, die total hübsch aussieht und die auch sich wertig in der Hand anfühlt. Und dann sind da auch noch alle Erweiterungen drin. Das macht das Ganze natürlich irgendwie nochmal schöner. Also das habe ich jetzt in den letzten 2 Jahren auch wirklich wieder sehr oft in der neuen Version gespielt.
Ist ja auch auf der Boardgame Arena sehr schnell und sehr schön gespielt, so in 20, 25 Minuten. Und ich bin um diese fette Kickstarter-Geschichte erstmal irgendwie drum rumgeschlichen, dachte, ah nee, die brauchst du eigentlich nicht, weil ich habe ja hier mein schönes altes Alea-Spiel. So, und dann habe ich das einmal bei meinem Freund Stefan Hanf mitgespielt und dachte so, oh, das ist schon geil. Das ist alles schön und das liegt gut in der Hand und so. Und das bin ich nochmal bei dem letzten Pledge nochmal eingestiegen und im Dezember wird's geliefert. Ich kann es kaum abwarten, weil das ist nochmal ein Riesenunterschied und ist tatsächlich, ja, ein sensationelles Spiel, die Burgen von Burgund. Also ein moderner Klassiker, könnte man sagen, ja.
Schönes Definitiv. Ding.
Bist du generell Stefan Feld-Fan oder?
Ja, Fan ist immer so eine Sache. Also ich weiß gar nicht, ich dürfte bestimmt so 20 Spiele von ihm gespielt haben. Mir haben nicht alle Sachen gefallen, aber schon die meisten. Und was ich an Stefan Feld schon sehr beeindruckend finde, ist, dass er immer versucht, mechanisch irgendwas anderes zu machen. Also in jedem Spiel ist irgendeine andere zentrale Mechanik dabei und man merkt irgendwie, der macht sich immer Gedanken, was er als nächstes ausprobieren kann. Nicht alles sagt mir dann persönlich zu, aber wenn ich auch an solche Sachen wie Brügge oder jetzt auch Marrakesch denke, da gibt's schon viele Sachen, die mir sehr gut gefallen. Vor allem, er ist ja auch eher so ein Autor, der so taktische Spiele macht. Also, wo es wirklich auch darum geht, so die Gelegenheiten zu erkennen, so jetzt, wo mache ich jetzt aktuell am meisten Punkte? Das kommt mir so als Spielertyp auch entgegen. Also, ich mag das tatsächlich auch nicht ewig über meine Züge zu brüten und schon 12 Züge im Voraus zu denken, um mich dann zu ärgern, weil mir einer reingegrätscht ist, sondern auch immer wieder so das Brett zu analysieren und zu gucken, was ist denn als nächstes für eine Sache möglich. Was manchmal ein bisschen schade ist, dass er immer so Sachen einbaut, die einen auch bestrafen, wenn man irgendwelche Sachen nicht macht oder nicht tut. Das kann sich dann manchmal ein bisschen weniger belohnt anfühlen. Aber ja, ich würde schon sagen, das ist schon einer der besten Autoren, die wir so haben.
Ja, sehe ich genauso. Ich mag auch nicht alles. Ich fand Forum Traianum total fummelig und fuddelig. Das hat mir nicht so zugesagt. Ich liebe Trajan, ich liebe Carpe Diem, Marrakesch sowieso. Cusco hat mir jetzt auch sehr gut gefallen. So diese ganzen Reimplementationen oder Neuauflagen der alten Spiele. So das Amerigo finde ich sensationell. Bin ich jetzt sehr gespannt, in welcher Stadt das jetzt reüssieren wird in der City Collection. Also das ist schon sehr, sehr kreativer Kopf. Und ja, dieser Bestrafungsmechanismus ist ja auch immer ein bisschen nervig am Ende, aber ist halt eines seiner Merkmale. Ja.
Da muss ich allerdings nur mal kurz reingrätschen. Ich bin tatsächlich kein so ein großer Fan von der City Collection. Also ich habe sie jetzt auch noch nicht alle gespielt, die rausgekommen sind. Aber es ist schon krass irgendwie, dass man das Gefühl hat, er macht jetzt irgendwie nichts anderes mehr. Ich glaube, ich habe mal so einen Flyer gesehen, ich weiß nicht, ob es in Nürnberg war, da waren 20 Städtetitel irgendwie aufgelistet und ich dachte mir so, ich weiß nicht, ob man das Commitment so eingehen muss und dann sind die auch doch relativ teuer, wobei es jetzt auch mittlerweile ja wieder günstigere Versionen gibt. Also ich glaube, ich hätte mir das als Stefan Feld eher offen gelassen und gesagt, ich mache jetzt da mal 4 Stück und dann gucke ich mal, wie sich das entwickelt und kündige nicht schon quasi für die nächsten 20 Jahre meines Lebens Städtetitel an. Da bin ich mal sehr gespannt, wie weit sich das entwickelt und ob die auch alle kommen und ob die auch alle dieses Niveau dann halten können, weil man sich ja schon so ein bisschen auch einschränkt auf eine bestimmte Schiene.
Ja, und man sich auch fragen muss, welche Titel nimmt er dann? Ne? Also er hat ja jetzt auch nicht nur Kracher gehabt, sondern eben auch so den einen oder anderen, der vielleicht ein bisschen unterm Radar lief, aus gutem Grund. Und wenn die jetzt alle nochmal irgendwie neu zusammengemixt werden, dann kann das eben auch dazu führen, dass dann vielleicht ein schwaches Spiel auch nicht deutlich stärker wird oder so. Ne? Und ich fand jetzt auch, also mir hat Vienna zum Beispiel total Spaß gemacht und hat auch ein paar Sachen anders gemacht als La Isla, aber es ist jetzt nicht so fundamental anders, dass ich sage, das rechtfertigt jetzt, dass ich da irgendwie über 100 Euro ausgebe. Also für diese Preis- und Produktpolitik von Queen Games da wirklich schwierig. So. Und auch erst zu sagen, die gibt's nur in dieser großen Version, dann gab's plötzlich eine Essential Edition, jetzt kommt ja schon wieder was Neues irgendwie in einem anderen Design mit irgendwelchen neuen Game Trays und keine Ahnung was. Also ich blick da so langsam nicht mehr durch. Was gibt's eigentlich? Die Classic, die Essential, die Deluxe, dann kaufst du da für 35 Euro noch irgendwelche Münzen hinterher oder so. Also die übertreiben es schon ganz schön hart und ich bin jetzt mal sehr gespannt, was er da noch durchzieht und sowas wie Vienna. Ja, das sieht schon hübsch aus, alles ein bisschen bunt, aber ob ich dafür, also La Isla bekomme ich auf dem Gebrauchtmarkt für 15 Euro, ob ich da irgendwie 130 Euro ausgeben muss oder 100 Euro ausgeben muss, für ja doch ein relativ einfaches Kennerspiel, da bin ich eben auch nicht sicher. Also ich mache jetzt auch diesen Hype nicht mit und hole mir da jedes Spiel. Marrakesch habe ich, da habe ich auch alles von, weil das habe ich jetzt auch schon irgendwie 70 Mal gespielt, weil ich es echt liebe. Also Marrakesch ist so ein Ding, da kannst du mich nachts um drei wecken, ich spiele mit dir eine Runde Marrakesch, weil ich genau dieses Taktische eben auch mag. Welche Cashies liegen da jetzt? Was bringt mir jetzt die meisten Punkte? Worauf habe ich jetzt Bock und so? Das ist einfach ein cooles Ding, ja.
Ja, also ich habe glaube ich kein einziges Spiel der City Collection bei mir zu Hause. Ich würde aber nicht ausschließen, dass ich mir das eine oder andere nochmal kaufe. Also gerade Marrakesch finde ich auch wirklich ein sehr gutes Spiel. Bei Vienna hätte ich sogar Lust, das auszuprobieren. Das habe ich noch nicht gespielt, weil mir La Isla damals nämlich überhaupt nicht gefallen hat. Das fand ich irgendwie sehr generisch. Aber das Thema reizt mich schon mehr in Vienna. Und selbst wenn dann der Mechanismus, weil dieser Grundmechanismus, den fand ich ganz gut, aber das, was man dann tatsächlich gemacht hat, das hat sich nicht so spannend angefühlt. Aber vielleicht funktioniert es dann mit dem Thema tatsächlich besser. Also das werde ich auf alle Fälle immer noch ausprobieren.
Es ist halt, ich habe es auch im Podcast besprochen mit dem Chris Greff zusammen, du brauchst halt bei Vienna wieder unfassbar viel Platz und La Isla ist ja irgendwie so ein relativ kleines Spiel, da setzt du da deinen kleinen Spielplan zusammen und dann hast du so ein Etui, wo du deine Karten verwaltest und jetzt bei Vienna hast du halt erstmal ein Riesenspielfeld, dann hast du irgendwie ganz viele Zusatzkomponenten und dann hat jeder noch so ein eigenes Playerboard, so ein Riesending mit noch einem Zusatzschreibtisch, den du dir dazu kaufen kannst und so. Das ist schon echt groß und ich frage mich dann immer, wie willst du das zu viert spielen? Da ist ja echt der komplette Esstisch dann irgendwie zum Spiel vorbei. Oder mit Hamburg, da hast du ein Tableau für die Klötzchen. Nee, die kannst du auch einfach in ein Schälchen schmeißen und nimmst dir halt dann deine bunten Klötzchen da raus. So, das, also ja, es ist so ein bisschen Opulenz. Und die Maren Hoffmann, die ist ja immer ein großer Freund von Opulenz. Ich mag das schon auch, aber ob ich dann irgendwie den kompletten Tisch immer freiräumen muss, weiß ich dann auch nicht. Aber ja, aber Vienna macht auf jeden Fall Spaß. Kannst du mal ausprobieren. Wenn du La Isla nicht mochtest, ist aber die Wahrscheinlichkeit groß. So viel anders macht Vienna jetzt nicht. Außer thematisch dann eben doch schon. Ja, ja, cool. Also dein erster Feld, Burgen von Burgund und dann gleich ein All-Time-Favorite.
Ja, das vielleicht aber auch unter anderem deswegen. Aber Dinge, die man zum ersten Mal erlebt, sich natürlich auch mehr ins Gedächtnis einbrennen. Und da können wir natürlich auch eine super Überleitung jetzt machen zu einem Spiel, über das ich natürlich reden muss, wenn wir über Herzens- und Lieblingsspiele sprechen. Das ist natürlich Robinson Crusoe. Was lange Zeit mein Lieblingsspiel war oder ist, kommen wir vielleicht später nochmal irgendwie drauf zu sprechen. Das habe ich auch relativ früh mir schon zugelegt, als ich in dieses Hobby eingestiegen bin. Und zwar deswegen, weil ich das Cover schon so stark fand. Also das hat schon so nach Abenteuer geschrien. Und ich dachte mir, okay, das klingt alles total cool. Wir haben hier Abenteuer auf der vergessenen Insel. Wir müssen irgendwie ein Feuer machen und wieder runterkommen. Das ist doch genau mein Ding. Dann habe ich mir das gekauft. Dann habe ich die Anleitung gelesen oder ich habe versucht, sie zu lesen und habe festgestellt, okay, ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Das ist einfach irgendwie noch, das ist noch eine Spur drüber. Das sind irgendwie 40 Seiten. Ich verstehe halt also echt nur die Hälfte von dem, was ich da tun soll. Es ist wirklich ein sehr kleinteiliges Spiel, auch das muss man wirklich sagen. Und ich hatte wirklich mehrere Anläufe dann gebraucht, um mir dieses Spiel zu erarbeiten und habe tatsächlich in den Mauern eines Klosters, habe ich mich dann zurückgezogen. Also witzigerweise war ich natürlich nicht deswegen da, sondern ich war da Dozent auf einer Seminarreihe und da haben wir uns quasi in ein Kloster zurückgezogen. Und da geht man dann auch dann früh schlafen, weil da ist ja irgendwie sonst nichts los. Und habe ich mir das Regelheft mitgenommen und habe dann wirklich Stunden um Stunden das alles gelesen und mir versucht anzueignen. Da gab es auch, glaube ich, noch keine großartigen Erklärvideos oder so dazu. Und habe dann irgendwie erstmal angefangen, das Solo zu spielen. Das mache ich fast nie mit Spielen. Aber da dachte ich, macht es Sinn, damit ich irgendwie so reinkomme in diesen Flow und wirklich, was sind die einzelnen Reihenfolgen der verschiedenen Aktionen und Verwaltungsschritte. Und habe dann festgestellt, boah, das macht ja Solo auch sogar richtig Spaß. Also man erlebt ja tatsächlich da so eine kleine Geschichte. Und dann habe ich da irgendwann auch angefangen, halt dann, wir haben es zu zweit gespielt, zu dritt, zu viert und haben auch diese unterschiedlichen Szenarien alle durchgespielt. Und das Spiel hat tatsächlich auch das gehalten, was ich mir davon versprochen habe, nämlich wirklich dieses Abenteuer-Feeling. Es ist auch echt eine knackige Herausforderung, also es ist auch wirklich ein sehr, sehr schwieriges Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, warum ich es so mochte, ist nicht nur, weil es thematisch und mechanisch das gehalten hat, sondern weil es irgendwie auch so viel Arbeit war oder so viel Zeit, die reingeflossen ist, sich das zu erarbeiten. Und das einfach dann irgendwie so ein schönes Erlebnis ist, zu sagen, so war es so ein komplexes Spiel und jetzt habe ich das irgendwie alles drauf und jetzt kann ich auch noch die anderen Szenarien spielen. Die meisten Leute kennen ja, glaube ich, sogar nur das Eingangsszenario von Robinson Crusoe und dann sagen sie vielleicht auch, ist es ihnen too much. Und ein paar der Mechanismen, die da drin vorkommen, die sollte man, finde ich, noch viel häufiger in Spielen verwenden. Also gerade irgendwie dieser Aktions- oder dieser Event-Mechanismus, dass du bei bestimmten Sachen, wenn du irgendwas erforscht oder baust oder sonst irgendwas erlebst, dann ziehst du Karten und hast dann oft auch eine Entscheidung. Und je nachdem, was du dann machst, findest zum Beispiel irgendwo irgendwelche Bären im Dschungel und dann überlegst du dir, nimmst du die jetzt mit, damit ihr heute Abend was zum Essen habt oder lässt du die da liegen? Und wenn du die mitnimmst, dann ist das Nahrungsproblem schon mal für die Runde geklärt. Aber wer weiß, was mit diesen Bären denn los war? Und dann legst du diese Karte quasi in den Eventstapel und eventuell wird sie dann irgendwann nochmal gezogen. Und dann passiert halt die Konsequenz daraus, nämlich, dass die Bären vergiftet waren oder verdorben waren und wir jetzt alle mit Brechdurchfall irgendwie im Camp liegen. Vielleicht wird es aber auch nie gezogen. Aber man hat sozusagen Entscheidungen, die man trifft und die führen auch wirklich zu Konsequenzen, die sich auch wirklich thematisch anfühlen und dadurch entsteht halt so eine Geschichte. Und die wird eben halt nicht nur durch Flavortext vorgegeben und so, das ist die vorgelegte Dramaturgie, das muss alles so passieren, sondern man hat es so ein bisschen selber in der Hand, auch wie risikoreich man spielen will. Das ist der zweite Mechanismus, der mir so gut gefällt, nämlich, dass man eben halt Sachen sicher oder unsicher als Aktion machen kann. Und wenn du sie sicher machst, musst du halt mehr Ressourcen aufwenden, also in dem Fall Aktionssteine. Und wenn du sie unsicher machst, musst du diese Würfel würfeln und dann kann dir halt auch wirklich alles auseinanderbrechen, ja, und dann klappen die Aktionen nicht oder du verletzt dich oder du musst irgendwelche fiesen Karten ziehen und dieses Gleichgewicht zu finden, was mache ich jetzt sicher, was mache ich unsicher, was hat jetzt wirklich Priorität, worum müssen wir uns unbedingt kümmern, was muss sicher klappen und was könnte auch eventuell, wenn es nicht klappt, auch nächste Runde noch gelingen, das ist das, was dann auch über Sieg und Niederlage entscheidet. Und das waren zwei Mechanismen, die kannte ich vorher auch nicht und ich finde, die sind auch total unterrepräsentiert und die machen immer noch total Spaß. Heute würde man das wahrscheinlich auch nicht mehr mit Karten machen, sondern mit einer App oder mit einem Erzählbuch, aber das fand ich damals sehr, sehr beeindruckend.
Also das Spiel habe ich bei dir natürlich fest erwartet. Ne? Ich habe noch zwei andere, die ich bei dir fest erwarte, aber zu denen kommen wir ja vielleicht noch. Zu Robinson Crusoe habe ich eine ganz, ganz lustige Geschichte. Ich habe es noch nicht gespielt tatsächlich. Es steht bei mir rum. Ja, das ist einer. Es ist ja oft so, während des Jahrgangs spiele ich ja auch so viel der aktuellen Titel, dass ich irgendwie ganz eingeschränkt dann immer nur die Klassiker oder ältere Titel spielen kann oder so. Und das steht bei mir rum und es hat vor 2 Jahren ein lieber Freund von mir ein gutes halbes Jahr hier bei mir gewohnt, weil der irgendwie im Winter immer im Ausland ist und dann kam er im Sommer wieder und hatte nicht so richtig eine Wohnung, da hat er halt hier gepennt, so bei mir. Und dann hatte der irgendwann eine Freundin, die hat er dann immer mal wieder mit angeschleppt und die sagte, ah ja, Brettspiele mag ich auch. Jetzt stehen hier bei mir halt ein paar hundert Brettspiele in der Wohnung verteilt rum. Dann sag ich, du, ich kenne die allermeisten, ich kann die allermeisten auch flüssig erklären, dann such dir doch eins aus, auf das du Bock hast und dann spielen wir das. Und dann geht sie zielsicher hier durch die Wohnung 10 Minuten und kommt mit Robinson Crusoe wieder. Und ich sagte, ja, also das ist jetzt eines der ganz wenigen, die du erwischt hast, die kann ich jetzt nicht spontan erklären. Sagst du, du, ist doch kein Problem, dann mache ich Abendessen, dann liest du schnell die Anleitung und dann können wir das einmal spielen. So. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das wird nichts. Also ich habe da mal so durchgeblättert und habe gesagt, das ist sehr komplex, das gucken wir uns jetzt nicht an. Dann haben wir so Clever gespielt und sie war dann irgendwie immer so, und wenn ich das nächste Mal komme, dann spielen wir das. Jetzt waren die dann aber schon wieder getrennt, 2 Wochen später. Also bin ich da nicht in die Verlegenheit gekommen. Aber das ist tatsächlich so ein Spiel, um die Erarbeitung dieser Regel drücke ich mich gerade so ein bisschen rum, obwohl ich halt Bock auf das Spiel hätte, aber ich weiß halt, wie viel Zeit da rein versenkt wird. So, jetzt habe ich erstmal irgendwie so Hegemonie und Weimar und keine Ahnung was. Das sind ja alles so Brecher, wo du echt auch so stundenlang, tagelang irgendwelche Anleitungen wälzt. Und dann bin ich eben bei Robinson Crusoe bisher noch nicht weitergekommen, aber das steht da definitiv hart auf meiner Liste. Also, weil du das halt auch immer so abfeierst, ja.
Also mein Pro-Tipp an der Stelle ist tatsächlich, ich würde mir an deiner Stelle gar nicht die Regeln selber erarbeiten, sondern ich würde mir irgendjemanden suchen, der das Spiel einfach schon gut kennt und den einen Spieleabend vorbereiten lassen und einfach mitspielen, weil das das Komplexe ist eigentlich eher, alles im Kopf zu haben, wie diese einzelnen Verwaltungsschritte alle ablaufen. Und wenn du jemanden am Tisch hast, der das alles für dich erstmal übernimmt, dann kannst du dich halt super gemütlich, ohne dass man groß viele Regeln am Anfang erklären muss, einfach auf dieses Abenteuer einlassen. Und wenn du es dann spielst, Runde um Runde, dann verfestigt sich das schon, dann geht es halt dann noch so um kleine Details, ja, wie ist es jetzt genau in dem und dem Fall, aber das ist ein deutlich angenehmeres Gefühl, als wenn man sich das alles selber erarbeiten muss.
Vielleicht finde ich ja jemanden auf der BerlinCon, der Bock hat, das auszuleihen oder mal eine Runde zu zocken.
Ich werde dich beobachten.
Absolut, absolut. Ich werde berichten, wie es war, ja.
Ja, nächstes Spiel auf meiner, obwohl, nee, warte mal, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, muss ich einmal noch irgendwie ein Hühnchen rupfen mit Portal Games. Weil auch da ja eine Special Edition angekündigt war von Robinson Crusoe. Ich habe tatsächlich, glaube ich, vor 3 Tagen eine Versandbestätigung jetzt bekommen von diesem, ich glaube, eine Gamephone-Kampagne. Und ich weiß schon gar nicht mehr, wann die live war. Ist das jetzt 2 Jahre her? Ist es 4 Jahre her? Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr dafür. Also da habe ich so das Gefühl, da ist irgendwie auch so alles schiefgegangen, was schieflaufen kann. Ich habe mich so gefreut, als die das angekündigt haben und dachte mir, wow, ein neues Abenteuerbuch mit 50 verschiedenen Szenarien. Da kannst du ja dann quasi noch 100 Jahre spielen, das Spiel, dann sind da coole Miniaturen dabei und so weiter und so fort. Da freue ich mich richtig drauf. Und das ist wirklich jetzt schon so lange her und es ist so oft verschoben worden, dass ich tatsächlich, obwohl ich dieses Spiel liebe, mittlerweile gar keinen Bock mehr drauf habe. Also ich freue mich gar nicht mehr, dass diese Box irgendwann kommt und ich habe gar keine Lust, die auszupacken. Und das heißt schon was, ne? Also wenn das Ding vor 2 Jahren geliefert worden wäre, hätte ich mich wahrscheinlich 3 Monate eingesperrt und hätte nichts anderes gemacht, außer alle Szenarien durchzuspielen. Aber jetzt habe ich echt aktuell da ein bisschen so die Lust auch dran verloren. Und da merkt man irgendwie auch so, wie so Marketingkampagnen und so Crowdfunding-Aktionen eben halt auch so ein bisschen ins Gegenteil schießen können. Die können dich natürlich irgendwie hypen und heiß machen auf so ein Spiel, aber die können dich auch echt verbrennen.
Ja, ich finde das auch mal nervig, wenn sowas so ewig und 3 Tage dauert und dann nicht ewig nicht ankommt. The Witcher hat sich ja auch so ewig hingezogen, die Kampagne. Und wenn du dann irgendwie ein deutliches Jahr länger wartest, als du damit gerechnet hast, oder vielleicht sogar 2 oder 3, dann frustriert das irgendwann nur noch. Ich denke, jetzt habt ihr meine Kohle, jetzt rückt halt auch den Kram raus. So ist schon klar, dass das irgendwie alles länger dauert und dass wir Lieferengpässe haben und die Pandemie da auch nicht geholfen hat und so. Aber ja, trotzdem ist das eines der First World Problems, unter dem ich auch gelegentlich leide, ja. Das gehört dazu.
Ja, vor allem hat man das Gefühl, dass gerade bei der Kampagne, und da gibt es ja auch andere Beispiele, die Kommunikation auch nicht so wirklich gut funktioniert hat. Also ich glaube, das weiß ich nicht, also als Kunde möchte man irgendwie dann auch gerne ernst genommen werden und dann nicht das Gefühl haben, es für andere Projekte wird mehr Zeit investiert. Das mag ja vielleicht so in Realität gar nicht so sein. Also vielleicht haben die auch wirklich gar keine anderen Möglichkeiten gehabt, aber es kommt halt bei einem so rüber, als wäre das Geld jetzt eingestrichen worden und das wird aber jetzt halt irgendwie nicht so wirklich priorisiert. Und das ist dann immer, finde ich, ein bisschen schade.
Ich bin aber sicher, dass, wenn es dann bei dir ankommt, die Lust auf Spielen dann relativ schnell wieder Einzug hält, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich sag das jetzt so, irgendwann packt man es dann doch aus und denkt sich so, oh, schau mal in das Abenteuerbuch mal rein. Und, oh, Dinosaurier, vielleicht können wir es ja heute Abend doch nochmal spielen und dann ist man wahrscheinlich wieder drin, ja.
Ich wünsche dir viel Spaß dabei, mega, cool. Berichten.
Das werde ich auf alle Fälle machen. Da wäre es natürlich auch irgendwie dann spannend, mal so ein Video zu machen. Was sind denn die besten und interessantesten Szenarien aus so einem Abenteuerbuch? Aber da musst du dann halt auch wieder erstmal so 70 bis 100 Partien investieren, damit man da auch wirklich eine sinnvolle Aussage dazu treffen kann. Also das kann man dann auch erst nach einem halben Jahr erwarten.
Dann ist jetzt die Challenge, was kommt schneller, dieses Video oder der zweite Teil von Twilight Imperium von Christoph?
Das kann ich wahrscheinlich noch schlagen, tatsächlich. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar, ich glaube, das hast du jetzt nicht auf der Rechnung, es ist Lords of Waterdeep. Eins der ersten, also für mich vor allem auch ersten, ich glaube auch insgesamt ersten Worker-Placement-Spiele, was im Dungeons & Dragons-Universum spielt. Aber ich meine, da geht es vor allem irgendwie um die Charaktere und um die Orte und so ein paar Begrifflichkeiten. Es hat natürlich jetzt vom Spielgefühl überhaupt nichts von Dungeons & Dragons, sondern das ist wirklich ein klassisches Worker-Placement-Spiel. Jeder hat seine 4 Arbeiter, später kommt noch einer dazu. Man packt die auf Felder auf dem Plan, holt sich Ressourcen, tauscht diese Ressourcen dann ein gegen Karte, die einem Punkte geben. Das ist relativ straightforward, was man da macht. Und warum ich das irgendwie immer noch so liebe und so gerne spiele, ist, das hat mir meine Frau tatsächlich mitgebracht aus einem Amerika-Urlaub. Und da meinte ich irgendwie so, du, also falls du da irgendwie bei einem Brettspielladen vorbeikommst oder so, dann guck doch da mal irgendwie rein. Und das ist halt ein Spiel, das ist halt nur auf Englisch erschienen. Also es ist nie lokalisiert worden. Und das war eben auch noch so unsere Anfangszeit, wo wir in dieses Beispiel-Hobby eingestiegen waren. Und da war das schon so ein bisschen was Besonderes einfach. Das hatte irgendwie nicht jeder. Und ich fand, das sah unfassbar hübsch aus. Ich meine, jetzt im Vergleich, wenn man guckt, was mittlerweile auch alles so rausgekommen ist, denkt man sich auch so, okay, so geil sah es gar nicht aus. Also wird natürlich heute noch deutlich mehr Bling-Bling drum gemacht. Aber ich fand es wirklich sehr, sehr hochwertig, so von der ganzen Produktion und vom Artwork, und hatte eben auch so einen schönen, einfachen Spielmechanismus. Dann habe ich mir irgendwann online tatsächlich auch noch die Erweiterung gekauft, die sich auch da ganz gut eingefügt hat. Und das ist so ein Spiel gewesen, das wir dann damals irgendwie sehr, sehr oft gespielt haben. Vor allem, weil man es zu zweit spielt, ist es ja auch in einer Dreiviertelstunde durch die Geschichte. Und man hat auch wirklich ein schönes Spielerlebnis gehabt. Und man kann es auch wunderbar auch mit bis zu 5 Leuten spielen. Und das ist auch was, was bei uns immer wieder regelmäßig auf den Tisch kommt. Da habe ich einfach auch sehr viel nostalgische Erinnerungen dran.
Ja, das ist ein Spiel, was ich auch noch nicht gespielt habe tatsächlich. Da hat der liebe Olli Clemens, mein lieber Freund aus dem Saarland, schon häufiger angekündigt, dass wir das mal zusammen spielen können. Und jetzt gab es eine lustige Begebenheit. Meine Partnerin war jetzt neulich bei irgendwelchen Freunden und hat die besucht, die kenne ich gar nicht. Und die sagt, ah ja, hier, die spielen auch so gelegentlich ein bisschen, und fotografierte mir dann irgendwie so einen Spielestapel. Und da waren halt irgendwie das Ravensburger 500 Teile irgendwas Puzzle drauf und noch irgendein auf Achse und keine Ahnung und Lords of Waterdeep. Das war so das einzig brauchbare Spiel. Und der ganze Rest war dann halt irgendwie so alte Schinken und irgendwelche Ravensburger Puzzle und eine Spielesammlung oder so. Und das fand ich dann eine sehr interessante Mischung. Sag ich, mit denen würde ich mich gerne mal unterhalten, was die da für Prioritäten setzen. Aber es ist auf jeden Fall eine Gelegenheit, mir das Spiel dann mal auszuleihen und auszuprobieren. Weil es wirklich ja sehr gut abgefeiert wird an vielen Stellen. Und da bin ich sehr neugierig drauf, ja.
Ich glaube, es wird dir auch gefallen. Man darf aus heutiger Sicht jetzt aber auch nicht zu viel erwarten, weil es halt eben wirklich noch so ein ganz, ganz einfaches Worker-Placement-Spiel ist. Ja, diesem Mechanismus ist ja unfassbar viel weiterentwickelt worden in den letzten Jahren. Und da gibt's ja, weiß gar nicht, wie viele verschiedene Varianten. Und das ist wirklich noch alles ganz so, wie man sich das wünscht. Ne? Alle Arbeiter werden am Ende der Runde abgeräumt. Wir fangen wieder von vorne an. Man baut sich ein paar eigene Orte dazu. Da profitiert man dann, wenn andere Leute da hingehen und sich da irgendwelche Ressourcen holen. Das ist wirklich alles sehr, sehr simpel. Ich finde gerade so mit Stone Age vielleicht so zusammen zwei der einfachsten Worker-Placement-Spiele. Aber wenn du es noch nicht kennst, ich kann es dir empfehlen. Das ist auch jetzt eben, wie gesagt, nicht so hart und schwer auf den Tisch zu kriegen wie ein Robinson Crusoe zum Beispiel.
Na, dann werde ich es mal ausprobieren.
Perfekte Überleitung, mit hart auf den Tisch zu bringen. Ich habe ja gerade schon vorhin gesagt, ich fand Robinson Crusoe nicht so einfach zum Einstieg. Jetzt kommt ein Spiel, ich glaube, das war das für mich am schwierigsten zu erlernende Spiel überhaupt. Und zwar ist es Android Netrunner. Das ist tatsächlich ein Spiel, also ist ein Living Card Game, ein reines Zwei-Personen-Spiel, ein asymmetrisches, was in so einem Cyberpunk-Universum spielt, bei dem einer einen Hacker spielt, der versucht bei dem anderen als Konzern einzudringen. Der spielt halt sehr viele verdeckte Karten auf sich, baut sich sozusagen so verschiedene Server auf, schützt die mit verschiedenen Antivirenprogrammen, und der Hacker, der baut sich so ein kleines Rig auf mit Hardware und Software, mit irgendwelchen coolen Kontakten, und dann versucht der eine eben halt seine Agendas zu entwickeln und Punkte zu machen, und der Hacker versucht die zu stehlen. Das hat mich thematisch schon total abgeholt, als ich zum ersten Mal davon gehört habe. Dann habe ich mir da die Grundbox gekauft. Und oh mein Gott, also diese Anleitung, die macht es einem auch wirklich nicht einfach. Dieses Spiel ist ja sowieso schon voll mit Keywords und war mein erstes Living Card Game, oder auch, also ich habe auch vorher keine großen TCGs gespielt. Und da muss man natürlich auch irgendwie viel lernen, was bedeutet diese Aktion und dieses Keyword und dieses Wort. Und das hat ja alles eine komplett eigene Fachsprache. Also der Ablagestapel heißt auch nicht Ablagestapel, und der Nachziehstapel heißt auch anders, und der heißt auch für jede der beiden Parteien auch anders. Das muss man erstmal alles auswendig lernen. Und dann ist das Spiel natürlich irgendwie auch noch ein sehr komplexes Spiel, weil du Gott sei Dank Living Card Game eben halt nicht Booster Packs kaufst, sondern immer halt feste Boxen. Das heißt, ich hatte dann auch irgendwie immer alle Karten, die es halt zu dem Zeitpunkt gab. Aber dann baust du dir aus denen halt erstmal auch dein eigenes Deck zusammen, überlegst dir, welchen Runner du spielen möchtest, was für Karten sollen da rein, was ist deine Strategie, deine Taktik, und wie kannst du dann irgendwie quasi auch da irgendwie Blumentopf gewinnen. Und ich habe das wirklich sehr, sehr viel gespielt. Hatte so ein paar Freunde, die da auch so richtig drin waren. Gerade ein besonderer Freund fällt mir da ein, der auch so richtig drin war. Wir haben dann irgendwie auch Podcasts dazu gehört und Let's Plays. Also ich habe da tatsächlich mir dann auch so Weltmeisterschaften angeschaut auf YouTube, die dann kommentiert, so E-Sports-mäßig, die dann kommentiert worden sind und dann auch so fleißig mitgeschrieben. Ach, das ist auch eine coole Idee, das könnt ihr auch mal ausprobieren. Und das hat so unfassbar viel Tiefgang, dieses Spiel. Und es ist thematisch einfach so gut. Ich glaube, ich kenne kein Spiel, bei dem Mechanismen und Thema so gut ineinander verwoben sind. Also jede Karte, egal was es ist, die macht halt auch wirklich das, wie man sich's vorstellen würde, wie das irgendwie so abstrahiert in so einer Welt funktioniert. Und das war einfach wahnsinnig toll, sich da so richtig reinzufuchsen. Also da habe ich unfassbar viel Zeit investiert und war eine Zeit lang auch ich war nie auf einem Profiniveau, aber ich war auf so einem Niveau, wo ich sag, also ich könnte jetzt irgendwie auch in so einen Store gehen mit meinen Decks und da könnte ich jetzt auch mitspielen, ohne mich zu blamieren. Und irgendwann ist das Ganze dann aber so ein bisschen ausgelaufen, weil ich tatsächlich auch nicht mehr so die Leute gefunden habe, mit denen man spielen kann. Also das ist halt kein Spiel, das du am Abend eben auspackst und sagst, lass mal eine Runde Netrunner spielen, weil du für die Erklärung schon 3 Stunden brauchst, sondern du musst halt Leute finden, die auch selber so verrückt sind und sich da so reinfuchsen. Ich finde das also noch deutlich reinfuchsiger als zum Beispiel sowas wie Disney Lorcana, wo man auch irgendwie sagen kann, komm, hier nimmst du mal ein Starterdeck, spielen wir mal einfach drauf los. Und war aber auf der anderen Seite nie gut genug, dass ich jetzt irgendwie da bei Turnieren irgendwie groß abgesahnt hätte. Und dann gingen mir irgendwann die Spielgelegenheiten aus, weil ich hätte quasi Leute gebraucht, so auf diesem Zwischenniveau, wie ich das hatte, und die gab's halt irgendwie kaum. Deswegen ist es dann irgendwann nach so ungefähr 2, 2¼ Jahren ist es dann wieder so ein bisschen abgeebbt. Und dann, ich glaube, ein halbes Jahr später wurde das Spiel dann auch eingestellt. Mittlerweile gibt's da ja so eine Art Fanprojekt. Also man kann es ja online in dieser Nissei-Version wieder kaufen mit ein bisschen anderem Artwork. Aber ich habe da auch viele Karten wiederentdeckt, so von der Funktionsweise. Das wird mich total reizen, da mal wieder einzusteigen. Aber das ist halt so ein Rabbit Hole. Wenn du da einsteigst, machst halt nichts anderes mehr. Und da fehlt mir dann tatsächlich wirklich die Zeit. Also da wird auch ich an meine Grenzen kommen. Das wäre jetzt heutzutage so nicht mehr möglich.
Ja, das ist ja immer mit so, keine Ahnung, Living Card Games, Kampagnen spielen oder so. Das ist halt ein Commitment, was du abgibst. Das ist ja nicht eben mal so, ich hol's jetzt mal raus und dann machen wir mal irgendwie einen schönen Abend, sondern es ist wirklich das Commitment zu sagen, wir müssen das jetzt dann auch häufiger mal auf den Tisch bringen oder so, ne? Ich habe vor kurzem hat der Sebastian Wenzel, den du ja kennst, der auch das Spiel Lama, das, was du vorhin erwähnt hast, lange mitgestaltet hat, und der hat neulich mal so ein bisschen seine Spielesammlung ausgemistet und so, und dann sagt er, hey, pass auf, ich habe hier so ein paar Ordner, Android Netrunner, magst du die einfach haben? Wir wohnen irgendwie 2 Minuten voneinander entfernt zu Fuß, ne? Ich sagte, magst du die einfach haben? Ich würde dich bitten, die nicht zu verkaufen, sondern aufzubewahren und gerne zu spielen. Und irgendwann, vielleicht will ich sie irgendwann mal wieder haben, dann hätte ich sie gerne wieder. Bis dahin kannst du sie gerne haben und spielst sie damit. Und wenn du sie nicht mehr haben willst, gibst du mir einfach zurück. Und dann dachte ich, ja, cool, habe ich Bock drauf. Habe ich noch nie gespielt. Ich habe früher sehr viel TCGs gespielt. Ich bin ein großer Fan von Arkham, irgendwie von dem Living Card Game. Das ist natürlich sensationell. Und wenn da einmal die Büchse der Pandora offen ist, dann bist du ja deine Kohle los wie nix irgendwie so. Und es ist relativ schwer, finde ich, oft später einzusteigen, wenn du mit dem Spiel mitwächst und dich entwickelst und sagst, ah, jetzt ist wieder ein neues Kartenset draußen, neues Spiel oder so, dann geht das schon. Aber wenn du dann irgendwie später einsteigst, dann musst du erstmal gucken, in welcher Reihenfolge hole ich die jetzt und wie bauen die jetzt aufeinander auf, und dann musst du ja irgendwie dann versuchen mitzuwachsen. Und jetzt habe ich aber hier so 4 Ordner stehen und so 2 Kisten und keine Ahnung was, und sich da durchzuwursteln und erstmal zu gucken, was brauche ich überhaupt, mit was arbeite ich hier denn, das ist echt die Hölle. Und der Stefan hat noch so 2, 3 Decks bei sich rumliegen, und ich habe da schon Bock, mich reinzufuchsen, aber da brauchst du dann halt auch wirklich Leute, dass du dich da nicht mit beschäftigst und dann spielst du es 2-mal, dann bringst du es nicht mehr auf den Tisch oder so. Dann musst du schon irgendwie 3, 4 Leute um dich haben, die du da gleichermaßen von begeisterst. Und ja, das ist so der Grund, warum es bei mir jetzt auch noch ungespielt hier rumsteht, aber das reizt mich tatsächlich auch sehr.
Ja, du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, nämlich dieses Mitwachsen mit dem Spiel. Und ich glaube, das ist das einzige Spiel dieser Art, bei dem ich das miterlebt habe. Also da wusste ich tatsächlich auch über 2 Jahre lang wirklich immer, was ist der aktuelle Stand des Metas? Was hat das neue Set jetzt irgendwie am Meta geändert? Welche Decks sind jetzt gerade en vogue? Wie kann man die countern? Das ist ja auch total faszinierend. Und das macht ja auch sehr, sehr viel Spaß, sich da reinzufuchsen. Und warum ich auch Arkham Horror, das Kartenspiel, das ist quasi das andere LCG, in das ich so richtig eingestiegen bin, warum das immer noch gespielt wird bei mir, ist tatsächlich, weil es eben halt kein kompetitives, sondern ein kooperatives Spiel ist, bei dem du auch wirklich sagen kannst, gut, ich lasse halt jetzt mal irgendwie einen Zyklus aus, aber der gebrochene Kreis, der interessiert mich jetzt wieder, und dann kannst du das halt einfach auch relativ gut wieder auf den Tisch bringen, ohne dass du das Gefühl hast, ich habe die anderen Sets davor nicht gehabt, ich bin ja völlig aufgeschmissen, sondern das ist dann so in sich eine geschlossene Welt für so eine 8-Szenarien-Kampagne. Und es funktioniert dann auch gut, weil man eben halt auch zusammenspielt und nicht irgendwie dann gegen einen 14-Jährigen im Turnier verliert, weil man halt eben das Metagrad nicht mehr kennt. Und das ist natürlich ein großer Vorteil von so kooperativen Spielen.
Ja, und das ist ja das Schöne auch bei Living Card Games, dass du eben relativ frei entscheiden kannst, will ich jetzt überhaupt noch was Neues haben oder komme ich mit dem, was ich habe, erstmal eine Weile aus. Bei Trading Card Games verlierst du da halt irgendwann den Anschluss, wenn du da nicht permanent nachkaufst oder die ganzen Booster und Starter oder die Karten dann irgendwie bei Card Market oder sonst wo kaufst oder tauschst, dann verlierst du halt relativ schnell den Anschluss. Das kann halt bei einem Living Card Game nicht passieren. So, das ist also weniger, ein bisschen weniger ein Geldgrab oder zumindest ein zielgerichtetes Geldgrab, dass du halt nicht Dinge für die Tonne kaufst, sondern wirklich Dinge kaufst, die du auch haben willst. So, das ist dann sicherlich der Vorteil dabei, ja.
Ich habe für mich festgestellt, dass ich selber überhaupt gar nicht vulnerabel bin für diese Collectible Card Games. Also ich habe jetzt bei Disney Lorcana eben auch ein bisschen mitgemacht. Star Wars Unlimited habe ich jetzt wirklich nur mal so angerissen. Aber auch bei Lorcana war es so, dass ich nie das Gefühl hatte, ich brauche irgendwelche bestimmten Karten. Also auch diese Enchanted, die sehen super schön aus, aber ich habe, glaube ich, eine einzige gezogen insgesamt und die dann auch getauscht gegen jemanden, der die Hardcore gesammelt hat, gegen eine andere, die dann hier auch thematisch besser ankam. Und da war mir das dann ehrlich gesagt auch egal, was die jetzt irgendwie wert ist, und ich wollte die auch nicht vervollständigen, sondern dachte ich mir so, das reicht mir vollkommen, einfach das zu ziehen, was ich ziehe, und dann zu gucken, was ich damit irgendwie anstelle. Und bei Netrunner, da war ich schon auf diesem Komplettierungsding, aber da war es eigentlich nur bei der Grundbox ein bisschen ärgerlich, dass man sich die dreimal kaufen musste, weil da eben nicht alle Karten dreimal drin waren. Und bei den ganzen anderen Packs hast du ja dann quasi immer auch alles geliefert bekommen. Das finde ich auch ehrlich gesagt sehr fair. Da zahlt man dann seine 26€ und du weißt, du hast wirklich alle Karten in der ausreichenden Stückzahl, dass du damit irgendwie arbeiten kannst. Und dann macht's, finde ich, auch Spaß, sich zu überlegen, welche Decks man baut. Ich weiß noch, bei Lorcana habe ich auch am Anfang so ein bisschen geguckt, was sind denn gerade so Deckmöglichkeiten, habe auch ein bisschen online mir Videos angeschaut und habe festgestellt, so, das ist schön, dass der mir dieses Deck empfiehlt, aber dafür fehlen mir halt 16 Karten. Also wenn ich da jetzt irgendwie so viel dran rumtweake, dass es für mich noch mit meinem Kartenpool funktioniert, dann ist es halt ein ganz anderes Deck. Also dann funktioniert das auch nicht mehr so. Und das war bei Netrunner ein bisschen anders. Also da konnte man sich auch inspirieren lassen, weil du hattest alle Sachen auch zu Hause, um die Sachen dann zumindest nachzubauen. Ob du sie dann so gut gespielt hast, ist natürlich wieder auf einem anderen Blatt gestanden. Aber man hatte zumindest die Möglichkeit, das hängt jetzt nicht davon ab, dass ich irgendwie noch ein paar hundert Euro mehr investiere, um dann richtig spielen zu können.
Ich frage mich ja eh, wie das manchmal so die Kiddies machen, die dann echt da Kohle rausballern für die ganzen Decks. Ich habe früher sehr viel Magic gespielt, das war so meins, so bis in die späten 90er hinein. Und da war ich auch echt tief im Thema drin, so die ganzen Metas, da wusste ich genau, was ich mache. Ich wusste genau, welche Karten ich brauche, wie ich die zusammenstelle, wie das Verhältnis von Ländern zu Artefakten, zu Kreaturen, also wusste ich alles. Habe auch so ein paar Turniere gespielt, auch so Vorentscheidungsturniere und so. Und Gott sei Dank, ich bin ganz froh, ich habe jetzt auch Lorcana, jetzt fällt mir schon wieder der Name. Viele Booster in einem Päckchen.
Display.
Display,
die Antwort ist Display.
Ding, 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 die Antwort ist Display. Genau, so ein Booster-Display gekauft, da gucken wir so, später am Abend stehe ich immer auf dem Schlauch. Und habe natürlich so ein paar Sets irgendwie von Ravensburger als Rezi-Exemplare bekommen oder so. Aber ich bin da schon nicht mehr in der Lage. Nach dem Grundspiel habe ich gemerkt, ich habe gar nicht die Karten, um mir geile Decks zusammenzustellen. Ich müsste jetzt ganz viel Geld rausgeben. Und nachdem jetzt die zweite und die dritte und die vierte Erweiterung innerhalb kürzester Zeit kam und sich permanent irgendwas verändert hat, jetzt noch Orte dazu gekommen sind, jetzt habe ich hier irgend so ein versiegeltes Päckchen bei Ursulas Rückkehr. Wenn man das spielt, dann kann man das auch aufmachen oder so. Da habe ich gar kein Interesse mehr dran, weil das Spiel auch einfach nicht so stark ist, dass ich da irgendwie merke, ja, die Karten sind schön, die rühren mein Disney-Herz an und ich bin großer Disney-Fan, finde ich eh cool und so. Aber das kann ich auch auf andere Weise frönen. Da habe ich mein Disney Plus Abo, da komme ich deutlich günstiger weg bei.
Ja, ich muss auch sagen, die größte Stärke von Lokana finde ich auch das Artwork. Also das ist wirklich Bombe, auch dass sie die Sachen alle neu gezeichnet haben. Und ich habe tatsächlich meine Decks auch immer entweder nach Artwork gemacht, weil ich dachte, ich möchte gerne diese hübschen Karten in der Hand haben. Oder ich habe sie halt thematisch gemacht, weil ich bin halt großer Rapunzel-Fan. Also Tangled finde ich einen hervorragenden Film, nicht nur weil Mandy Moore die Rapunzel synchronisiert. Und dann dachte ich mir so, dann mache ich mir halt da ein Deck draus. Ob das jetzt irgendwie wirklich gut funktioniert, hat mir jetzt ehrlich gesagt egal. Oder dann den Robin Hood irgendwie nochmal rausholen. Ja, und ich glaube, ich bin da irgendwie nicht kompetitiv genug, um in dieser Welt da einzusteigen. Und mir geht's genauso wie dir. Ich finde alle 3 Monate neue Karten, das ist einfach zu viel. Also da komme ich auch einfach nicht hinterher, weil du musst ja nicht nur alle auspacken und sortieren, so du musst ja auch wirklich spielen und zwar immer und immer wieder spielen in unterschiedlichen Zusammenstellungen, um auch wieder ein Gefühl dafür zu kriegen. Die Zeit habe ich einfach nicht.
Ja, und deswegen ist so ein Living Card Game wie jetzt Android Netrunner dann die vielleicht nicht zwingend günstigere, aber doch wahrscheinlich langfristig doch ein bisschen günstigere Alternative, aber eben auch eine, wo man dann halt die Leute braucht. Das gibt's halt, das ist halt jetzt ein bisschen ausgestorben und da gibt's halt einfach nur noch eine Handvoll Leute, die das vielleicht dann spielen in der eigenen Umgebung und die muss man dann schon sehr genau suchen. Aber hey, vielleicht fuchse ich mich ja mal rein, da können wir mal eine Runde zocken irgendwann. Wenn ich ja, auf deinem Niveau bin.
Sehr, du, ich habe das ja schon so lange nicht mehr gespielt, dass du mich dann wahrscheinlich abzocken wirst. Also können wir gerne machen.
Ich bin nächstes Jahr im Mai, glaube ich, in München. Da können wir uns mal verabreden.
Ja, sehr gut. Da hat aber schon eine richtig lange Liste an Sachen, die
absolut,
wir da spielen können.
Absolut, absolut. Ja.
Was wir da auch spielen können, ist jetzt genau das Gegenteil von Android Netrunner. Es ist ein Spiel,
Doppel.
Das fast nicht ganz so einfach, aber es ist Time's Up, also sag's mir. Das ist für mich persönlich das Partyspiel schlechthin. Ich weiß nicht, wann ich meine erste Kopie, die ist unfassbar verranzt schon. Ich habe Sag's mir Filme, steht unter anderem hier, das ist die älteste Kopie, die ich hier im Schrank stehen habe. Die ist bestimmt auch schon 10 Jahre alt jetzt. Und ich weiß nicht, wie oft ich dieses Spiel schon gespielt habe. Und es kommt halt einfach immer gut an. Und das war tatsächlich eins der ersten Spiele, die auch so ja, die ich mir als Partyspiele auch dann damals zugelegt habe. Und natürlich hat man dann gleich wieder seine Assoziationen an die Studienzeit, wo man eben halt Tabu und Activity und so gespielt hat. Aber ich finde, dieses Spiel ist halt einfach nochmal um Meilen besser. Also einfach, weil du halt über diese 3 Runden mit den gleichen Begriffen spielst. Erst erklärst du, dann darfst du nur ein Wort sagen, dann machst du Pantomime. Aber es sind die gleichen Begriffe und dadurch entstehen halt einfach Inside-Jokes innerhalb dieser Spielpartie. Und es ist so unfassbar lustig. Und ich habe die Harry-Potter-Version rauf und runter gespielt, die Party-Version, die Person-Version. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Spiel gespielt habe. Und es funktioniert halt immer. Also wenn Gäste kommen, die sagen, ach ja, Brettspiele ist eigentlich nicht so mein Ding, dann denke ich mir, komm, lass uns mal eine Stunde Times abspielen, das funktioniert schon. Oder du bist auf irgendeiner Convention und dann ist es irgendwie 12 Uhr nachts und denkst dir so, eigentlich geht jetzt gar nichts mehr an Regeln in meinen Kopf rein, aber das kannst du immer noch spielen. Und ich habe da auch allein in diesem Jahr schon so viele Partien gehabt, wo wir so gelacht haben, dass ich wirklich einen Lachkrampf hatte und nicht mehr aufstehen konnte. Und das ist einfach ein absoluter Garant. Und es ist so unfassbar simpel. Du kannst es dir im Endeffekt ja sogar selber basteln, ne? Also kann jeder einfach, machst du ja irgendwelche Kategorien, die du dir überlegst und dann schreibt jeder selber Sachen auf den Zettel. Hast ja die kleine Gefahr, dass ein paar Doppelungen drin vorkommen, aber ansonsten kannst du das auch einfach so spielen. Also unfassbar genial, wer sich das ausgedacht hat.
Und ich glaube, zu dem Spiel hat wirklich jeder irgendwie noch ganz lustige Anekdoten, über die man irgendwie stundenlang sich austauschen könnte. Ich war jetzt kürzlich auf dem Beeple-Wochenende und dann hatte einer, ich glaube, der Ingo war es von den Spielträumers, der hatte ganz viele Karten mit irgendwelchen Frauenfiguren drauf, also Frauenpersönlichkeiten. Und da konntet ihr alle total differenziert darstellen. Das war dann irgendwann der Experte für so Karten, auf denen irgendwelche Frauennamen abgebildet waren. Und der andere hatte dann, ich glaube, das war der Jan von der Brettspielrunde, der hatte dann ganz viele so berittene Krieger, also irgendwie, keine Ahnung, Don Quixote und keine Ahnung, Ben Hur, was weiß ich was. Und der konnte die alle auch total gut differenzieren. Und mein Lachflash hatte ich, da bin ich wirklich vom Glauben abgefallen, als Stefan Zerlik und die Alex vom Brettspielhamster sich gegenseitig einen Begriff erklärt haben. Der Stefan zieht ein Lichtschwert aus seiner Tasche. Die Alex ruft laut Star Trek und er sagte Punkt. So, da habe ich gemerkt, da ist jetzt alles falsch, aber offensichtlich kamen die beiden gut miteinander zurecht. So, ich liebe, sag's mir, ich liebe Time's Up. Die Filmedition, da gucke ich immer wieder auf den Gebrauchtmarkt, ob ich die irgendwo finde. Die ist ja vergriffen überall. Die gibt auch keiner her, der sie hat. Aber die zu spielen ist einfach echte Freude. Und Harry Potter, das habe ich ja auch hoch und runter weggenudelt. Das kannst du ja nur spielen, wenn jemand wirklich tief im Harry Potter Game drin ist. Da sind ja wirklich auch sehr komplexe Begriffe manchmal drauf oder schwierige.
Ja, wobei bei Harry Potter haben sie es richtig gemacht und haben ja drei verschiedene Schwierigkeitskategorien reingetan. Da gibt's ja dann mit der leichtesten auch solche Sachen einfach nur wie Hexe und Zauberstab. Das kriegt man dann auch ohne Harry Potter Buchwissen hin. Und die Dreierkategorien, die sind dann schon, die haben es in sich. Und wir machen dann meistens immer einen Mix und gucken so, wie ist ungefähr so das Harry Potter Fachwissen am Tisch. Und dann kann man das, finde ich, ganz gut drauf adaptieren. Ich glaube, anders hätte sich das auch nicht so gut verkauft. Und wenn du auf die Filmversion stehst, ich kann dir nur empfehlen, die Boardgame Tonics haben so eine Art Print-and-Play-Version gemacht. Da haben wir auch alle gemeinsam mal ein paar aktuelle Titel und Serien zusammengeschrieben und da haben die das in ein schönes Design verpackt. Die haben auch bei einem Verlag sogar angefragt und haben gesagt, wie sieht's denn aus? Wollt ihr denn nicht da mal eine Neuauflage rausbringen und so? Hier bei uns zumindest in der Community ist der Bedarf total groß, aber irgendwie waren die nicht so interessiert. Was ich total schade finde, weil das müsste eigentlich relativ einfach zu produzieren sein. Also ich glaube, wenn ich Repos oder Asmodee wäre, ich würde, glaube ich, 20 Versionen rausbringen zu jedem Themenbereich, der mir so einfällt. Aber gut, wer nicht will, der hat schon.
Ja, das, also so Similo oder so, die machen das ja richtig, ne? Die bringen ja irgendwie zu jedem Thema so ein Similo raus und das ist dann auch irgendwie günstig und dann kauft man das nochmal mit Harry Potter und mit den fantastischen Tierwesen und keine Ahnung, den Göttern und den Märchen und die Brettspiel-Edition dann immer auf das Spiel. Und sowas eben mit Sag's mir wäre natürlich irgendwie echt ein guter Griff, ja.
Irgendwann kriegen wir sie nochmal so weit.
Ich muss den Marco mal fragen, ob er das noch irgendwo zum Download hat. Das wäre erstmal schicken.
Wenn du auf der BerlinCon irgendwo launchige Hausmusik hörst, dann folge der Musik, dann wirst du auf ihn treffen wahrscheinlich. Ich habe mich gestern erfahren, dass die tatsächlich auch auflegen werden. Ich weiß nicht, ob es am Freitag oder am Samstagabend ist, aber es wird so eine Lounge-Area auch geben. Da bin ich mal sehr gespannt, wie
geil.
Das wird.
Ja, ich Bock. Nice. Der Christoph, der hat erzählt, dass er sehr viel so im Kollegen- und Kolleginnenkreis spielt und die da irgendwie Spiele dann so in der Mittagspause oder nach Feierabend machen. War das auch so deins irgendwie an der Uni oder in der Praxis oder keine Ahnung? Oder ist das bei dir dann wirklich, dass du das so trennst?
Also aktuell nicht, aber ich habe tatsächlich in einer Praxis, in der ich schon gearbeitet habe, habe ich tatsächlich auch einen ganz, ganz tollen Freund kennengelernt. Das war so eine Mischung aus quasi Beruf und auch Brettspielhobby, das uns zusammengeführt hat. Und wir spielen immer noch regelmäßig ganz, ganz viel. Aber es ist tatsächlich so, dass wir da jetzt irgendwie keine speziellen Spieleabende von da aus organisiert haben, sondern wie bei allen Bereichen im Leben findet man immer wieder mal einfach Verrückte, die das gleiche Hobby irgendwie mögen wie man selber. Aber so diese klassischen Arbeitstreffen, das kenne ich nicht. Und das Witzige ist, ich kenne das von ganz, ganz vielen Leuten. Mein Schwager zum Beispiel erzählt auch immer, ja, alle zwei Wochen ist bei uns Brettspielabend in der Firma. Wobei es natürlich auch eine größere Firma ist. Und dann findet man dann vielleicht auch mehr Leute. Aber das hatten wir tatsächlich so nie. In der Uni gab es das schon, wobei da war die Auswahl auch noch nicht so groß. Also da kann ich mich an eine WG erinnern, da wurde quasi jedes Wochenende Catan gespielt für 3 Jahre lang, bis es dann irgendwann von Carcassonne ersetzt worden ist. Dann wurde 5 Jahre lang jeden Freitag Carcassonne gespielt. Da war ich auch ab und zu mal dabei, aber da tatsächlich war mir das nicht abwechselnd genug. Also ich habe dann irgendwann nach der dritten Catan-Partie, wo die mich komplett abgezogen haben, gedacht so, ja, okay, jetzt kennst du das auch, das ist auch ganz nett, aber das brauche ich jetzt irgendwie nicht jeden Freitag. Und das ist natürlich heute irgendwie ganz anders. Also heute kannst du ja quasi jeden Tag einen Spieleabend machen und spielst kein Spiel zweimal im Jahr, wenn du es drauf anlegen möchtest.
Ja, cool. So, nach Sag's mir, deinem großen Partyspiel, was hast du noch mitgebracht?
So, als nächstes schließen wir nochmal die Brücke zurück zum Anfang. Du erinnerst dich, die verbotene Insel und Pandemie. Und jetzt muss ich unbedingt auf alle Fälle Pandemic Legacy noch nennen. Das, also gerade das erste. Also ich habe die ersten beiden habe ich komplett gespielt. Die Season 0, also das dritte Spiel, haben wir tatsächlich nie vollendet. Da sind wir dann, glaube ich, irgendwie im September oder Oktober irgendwann stehen geblieben. Aber das erste Pandemic Legacy, das war der absolute Wahnsinn. Das haben wir tatsächlich auch gespielt, als es rauskam. Ich glaube, es war im Herbst 2015 oder 16. Also dürfte jetzt auch schon fast 10 Jahre her sein. Und wir haben das über die Weihnachtsferien gespielt. Meine Frau und ich, wir haben es zu zweit gespielt und wir haben tatsächlich wirklich fast jeden Abend gespielt. Also wir waren auch so richtig drin, haben das über den Zeitraum von so 2 Wochen durchgezockt. Und also das, was das Spiel in mir ausgelöst hat, das kann ich gar nicht beschreiben. Also das war so ein Sog, das war so faszinierend, in diese Geschichte da einzutauchen, weil es ist wirklich wie so eine Netflix-Serie gewesen. Also du möchtest am Ende jeder Partie einfach wissen, was könntest du in den nächsten Schachteln wiederfinden, was kommt als nächstes, welche Komponenten kommen dazu. Und ich weiß noch, dass das auch mehrere Monate irgendwie so in der Luft lag, dass dieses Spiel überhaupt erscheinen wird auf der Messe, weil Rob Dovio ja vorher Risk Legacy gemacht hat und das habe ich zwar wahrgenommen, dass es das gibt und fand das Konzept auch cool, aber das habe ich nie gespielt, weil ich jetzt einfach kein großer Risiko-Fan bin. Und dann dachte ich mir, okay, aber jetzt arbeitet er an Pandemic Legacy mit Matt Leacock zusammen, da hätte ich schon Bock drauf, weil Pandemie mag ich ja sehr gerne. Und dann habe ich mich schon richtig drauf gefreut und wir haben auch echt überlegt, so ja, lass nicht einfach mal jetzt wild auspacken und drauf losspielen, sondern wirklich überlegen, wann haben wir denn so einen Zeitraum, wo wir das realistischerweise auch tatsächlich irgendwie durchspielen können. Und also ich kann mich noch wie heute dran erinnern an diese wunderschönen Weihnachts- und Winterabende, wo wir hier eingekuschelt saßen irgendwie mit einem heißen Tee und Pandemic Legacy gespielt haben. Es war hochgradig beeindruckend von dem, was mechanisch in einem Spiel machbar ist und was man so Storytelling-mäßig auch machen kann.
Ja, war ja so einer der Vorreiter dieser Bewegung so ein bisschen. Also Risk Legacy habe ich auch gespielt. Und Pandemic Legacy ist ganz lange an mir vorbeigegangen, weil ich Pandemie halt überhaupt nicht mochte. Ich habe Pandemie mal irgendwie so 3-4 Partien gespielt und ich habe gedacht, die sind immer irgendwie gleich. Und ich habe dann von den 3 oder 4 Partien, glaube ich, eine gewonnen und die anderen haben halt irgendwie krachend verloren. Da habe ich gesagt, irgendwie frustriert mich das zu sehr. Und dann habe ich irgendwie bei Pandemic Legacy gedacht, nee, wenn ich das jetzt noch spielen muss, ja okay, mit Geschichte und mit ein bisschen Verändern, ein paar Aufklebern und so, ach nee, lass mal. Und das habe ich dann irgendwann nachgeholt und das war eine gute Entscheidung.
Also ich finde es immer noch eigentlich das beste Legacy-Spiel. Also Gloomhaven-Fans werden jetzt böse Briefe schreiben, aber für mich hat das auch genau die richtige Länge. Also wir haben damals 16 Partien gespielt, also es sind ja mindestens 12, maximal 24, weil du quasi 12 Monate spielst und wenn du verlierst, musst du ihn ein zweites Mal oder darfst ihn ein zweites Mal spielen, je nachdem, wie man es interpretiert. Und wir haben dann eben 16 Partien gespielt und waren da in 2 Wochen durch und das war auch genau richtig. Und so ein Gloomhaven habe ich hin und wieder auch mitgespielt, aber da hätte ich einfach gar nicht das Sitzfleisch und die Gruppe zu sagen, lass uns da mal 70 Abende gestalten damit. Ich glaube, wenn du dann vor allem dieses Spiel spielst und da richtig drin aufgehst, ist es natürlich die absolute Erfüllung. Aber ich mag es dann auch, wenn es so komprimiert ist, ich mag es bei Videospielen auch lieber, wenn es so ein Open-World-Spiel ist, was 150 Stunden geht, da komme ich halt nicht dazu, das irgendwie alles zu entdecken. Aber wenn es dann so ein Uncharted ist oder so ein Last of Us, wo du sagst, so mit 15 Spielstunden hast du diese Geschichte auch durch, dann ist es halt irgendwie auch machbar. Und dann hat man das in einem bestimmten Zeitrahmen auch gemacht und dann bleibt es, finde ich, auch viel besser hängen, weil man sich dann auch wirklich an diese Gesamtgeschichte gut erinnern kann.
Und es ist halt eine kohärente Geschichte, ne? Also ich habe noch keinen, ich liebe ja auch Gloomhaven und ich habe bestimmt 50 Partien davon schon gespielt mit einer Gruppe, aber ich könnte nicht im Nachgang jetzt diese Geschichte nacherzählen, weil die halt so generisch, so beliebig war und sich dann ja auch so ausgefranst hat zum Teil, dass du mal dahin bist, mal dahin, dann kam die Hexe, hat dir irgendeinen Auftrag gegeben, da bist du mal wieder ins tänzelnde Pony, ne, wie hieß es da, ist ja irgendwie anders, aber bist halt in deine Kneipe da zurück in den goldenen Löwen, was weiß ich, wie er heißt. Und kein Mensch kann sich an diese Geschichte erinnern. Und das ist halt bei Pandemie beispielsweise komplett anders oder jetzt auch bei Zug um Zug Legacy. Da hast du halt irgendwie so eine Geschichte und da gibt es irgendwie einen Rahmen, der das Ganze gut trägt und der ist kohärent. Und dadurch hast du natürlich viel länger Erinnerungen dran. Bei Gloomhaven habe ich schon 2 Tage später vergessen, was wir hier eigentlich gespielt haben, außer dass wir halt Monster geschnetzelt haben. Mechanisch hat das riesen Bock gemacht, aber inhaltlich von der Story her fand ich das doch eher dünn. Ja.
Ja, und da bin ich halt irgendwie auch ein bisschen zu sehr storybasierter Spieler. Also ich mag es, wenn eine gute Geschichte erzählt wird. Das ist eigentlich egal, in welchem Medium. Es ist ein Film, eine Serie, Videospiel, Buch. Und das spricht mich dann mehr an als gute Mechanismen. Wobei ich natürlich auch gerne Spiele spiele, die einfach mechanisch irgendwie sehr originell sind. Aber dass man da so länger am Ball bleibt und immer wieder so eine Kampagne spielt, dazu braucht es für mich irgendwie auch mehr als so dieses generische Fantasy-Setting. Aber ich glaube, ich sage jetzt nichts mehr, weil sonst werden die Gloomhaven-Fanboys tatsächlich wütend werden.
Sicher nochmal die 50.000 Abonnenten auf eurem Kanal. Genau. Das werden schlagartig weniger.
Oh, es sind nur noch 49.983. Genau. Ja, ich glaube, das nächste Spiel, was ich jetzt hier noch im Köcher habe, ist vielleicht eins von denen, die du vorhin erwähnt hast, die du erwarten würdest. Mal gucken. Und zwar ist das Everdell. Everdell ist ein Spiel, ich glaube, ich muss gar nicht so viele Worte darüber verlieren, weil es kennt mittlerweile, glaube ich, wirklich jeder. Es ist ein Spiel, das mich halt über das Artwork reingezogen hat. Also ich, bevor ich richtig wusste, um was es geht, er wusste ja so ganz abstrakt, das ist halt ein Worker-Placement-Spiel und man baut sich sein eigenes Tableau mit Karten auf und baut seine eigene Stadt. Aber ich wusste gar nicht genau, was jetzt das mechanisch irgendwie so besonders faszinierend machen soll. Aber dieses Artwork, das hat mich so reingezogen, dass ich dachte, boah, das muss ich unbedingt spielen. Das sieht alles so wahnsinnig schön aus. Diese ganze Critter, anthropomorphe Tierwelt, das fand ich irgendwie total einladend. Und ich sage ja irgendwie auch immer wieder so gerne, wenn ich mal irgendwo in Rente gehe, da möchte ich gerne ein Haus in Everdale haben. Ich glaube, da ist es richtig schön zu leben. Und ich finde das Spiel auch gut. Also es ist jetzt irgendwie nicht das originellste, abgefahrenste Spiel, was man jemals spielen kann. Das ist halt wirklich ein ganz klassisches Worker-Placement-Spiel. Aber auch mit den verschiedenen Erweiterungen, die es jetzt gibt oder mit dieser unfassbar schweren Collectors-Box, die jetzt hier im Schrank steht, im untersten Fach, weil mir schon mal ein Regal hier zusammengebrochen ist, wo ich es draufgestellt habe, hat man auch genug Abwechslung drin und es ist immer noch so einfach, dass man auch Gelegenheitsspieler gut dazu bringen kann, das zu spielen. Aber es ist tatsächlich das Artwork, das ist das, was mich da reingezogen hat. Und ich hatte jetzt tatsächlich, das passt jetzt auch ganz gut, ich hatte das Vergnügen, vor kurzem Andrew Bosley zu interviewen. Und das ist auch immer wieder spannend, wie das irgendwie so in der Brettspielwelt funktioniert. Vor ein paar Wochen war ich beim Sven und wir haben irgendwie einen schönen Abend verbracht und haben überlegt, lass uns doch mal wieder ein Video gemeinsam machen, lass uns auf Brettballett irgendwas machen. Hast du eine Idee, Thomas? Und ich so, du, ich würde voll gerne mal irgendwie über Artwork und Illustratoren sprechen. Wollen wir da nicht irgendwas machen? So, jeder überlegt sich so seine Lieblingsillustratoren, weil das ist, finde ich, immer noch ein Bereich, der total unter Wert verkauft wird in der Brettspielwelt. Also was die leisten, das ist ja der absolute Wahnsinn. Und dann haben wir da ein Video zu gemacht und ich habe unter anderem Andrew Bosley genannt. Andrew Bosley ist über dieses Video so ein bisschen auf uns aufmerksam geworden. Dann ist da so ein Kontakt entstanden. Dann habe ich mit dem ein bisschen geschnackt und dann habe ich gemeint, du, ganz ehrlich, du bringst ja jetzt auch demnächst was Neues raus. Wollen wir die Gelegenheit nicht nutzen? Ich würde voll gerne mal ein Gespräch mit dir führen. Einfach auch so generell, wie das so ist als Illustrator in diesem Brettspielgeschäft. Und das haben wir jetzt vor kurzem aufgenommen. Das kommt jetzt dann demnächst auch bei uns auf dem Kanal. Und das hat mir noch mehr mir meinen Hut ziehen lassen vor dem, was die da machen. Also ich konnte doch ein bisschen so sehen, auch an Videos und an Skizzen, wie dieser Arbeitsprozess ist. Für mich ist das ja alles komplette Magie. Also ich kann halt überhaupt nicht zeichnen. Ich finde es so krass, was die machen. Und auch mit Licht und mit den Schattierungen und so weiter. Und dann müssen die ja auch so viel Artwork produzieren. Wenn du dir mal Everdell anschaust, wie viele verschiedene Karten das sind. Und du musst ja jedes Mal wieder irgendwie dir was Tolles ausdenken, was in diese Welt reinpasst. Also das finde ich super faszinierend. Und da ist für mich Everdell immer noch so mein Lieblingsvorzeigeobjekt.
Ist einfach super schön. Du kannst auf den Tisch stellen und alle sagen sofort, oh, ist das schön, ist das süß, ist das niedlich. So, das zieht alle rein. Und dann ist es ja mechanisch auch gar nicht so komplex. Also kann man Leuten auch ganz gut beibringen. Die werden vielleicht, wenn sie nicht die ganzen Karten und Kombinationen kennen, die dann gut punkten, werden sie vielleicht nicht ihre erste Partie gewinnen. Aber sie werden auf jeden Fall viel Freude daran haben, das da alles auszulegen. Wie hat dir Farshaw gefallen? Wie fandst du das?
Ich habe Farshaw noch nicht gespielt. Und zwar deswegen, weil ich mich, also wir, das würde man gar nicht glauben, aber wir fragen relativ wenig Rezensionsexemplare an. Also ich spiele tatsächlich sehr, sehr viele Spiele mit. Das ist natürlich auch der Vorteil, den man hat, wenn man irgendwie mit sehr, sehr vielen Spielegruppen und Freunden, die auch alle im Hobby drin sind, verbandelt ist, weil irgendwie immer jemand ein Spiel zur Verfügung hat. Und ansonsten kaufe ich mir auch sehr viele Spiele. Und ich muss sagen, diese, ich glaube, 100 Euro für dieses Spiel, das war es mir einfach nicht wert. Weil es sah auf den ersten Blick halt aus wie das Original Everdell und da sind bestimmt irgendwie ein paar interessante Sachen dabei, aber ich finde, das ist einfach mal 50 Euro zu teuer und irgendwie habe ich da keinen Bock drauf und ich möchte auch gar kein Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen, weil ich mir denke, so ein teures Spiel will ich gar nicht anfragen. Wenn sich irgendwann die Gelegenheit ergibt, dass ich das spielen kann, spiele ich das super gerne mit, aber ich werde mir das erstmal nicht selber anschaffen, deswegen kann ich da leider nichts zu sagen. Hast du schon gespielt?
Ja, ich habe schon gespielt und auch schon rezensiert. Mich hat's überhaupt nicht überzeugt. Also erstens war ja der Illustrator eben nicht Andrew Bosley, sondern jemand, der dann, ich weiß nicht mehr wer, glaube eine Frau, die dann versucht hat, diesen Stil so bestmöglich irgendwie hinzubekommen oder sich davon inspirieren zu lassen. Das sieht aber natürlich ein bisschen anders aus dadurch und dann hat's ein bisschen was von diesem Appeal verloren aus meiner Sicht. Und dann ist es mechanisch auch gar nicht so groß anders. Gibt so ein paar Elemente. Du hast noch so ein kleines Schiffchen, das so außen rum fährt, an der Insel vorbei. Auch das funktioniert nicht so hundertprozentig. Dann hast du da so ein paar Ressourcen, andere und so. Aber es ist de facto fast das gleiche Spiel. So. Und deswegen ist es gut, weil Everdell halt gut ist, aber irgendwie fast das gleiche Spiel mit ein bisschen anderen Mechanismen, ein paar anderen Ressourcen, natürlich anderen Karten. und ein bisschen einer anderen Illustration und halt statt einem Baum, der stört, ein Leuchtturm, der stört, sind 100 Euro echt irgendwie eine Ansage. Und dann würde ich immer sagen, bleib beim Original, hol dir da meinetwegen noch eine schöne Erweiterung dazu, die Belfair oder Spirecrest oder was immer du brauchst, Mistwood, New Leaf, die machen alle irgendwas gut und irgendwas besser oder interessanter und dann kann man Farshore aus meiner Sicht wirklich auch getrost ignorieren. Das ist gar nicht, hast du gar nichts verpasst.
Ich stelle fest, du gehörst zu den Leuten, die sagen, der Baum stört in der Mitte. Da habe ich ja auch schon die witzigsten Diskussionen am Spieltisch gehabt. Bei mir muss der Baum immer dastehen. Ich kann ohne diesen Baum nicht spielen. Ich weiß, dass der im Weg steht und dass man dann irgendwie um die Ecke gucken muss, aber ich finde, ohne Evertree ist das Spiel nicht dasselbe.
Ja, also der, klar, der sieht irgendwie cool aus und also schafft eine schöne Atmosphäre, aber du musst ja immer aufstehen, um diese Karten zu lesen, die dann da oben drauf liegen und so. Und dann stehen die Figuren der anderen stehen so hinten dran, so, hast du die jetzt eigentlich schon genommen oder nicht? Weiß gar nicht, wo bist du denn gerade? Und ich habe den irgendwie noch hier rumstehen. Ich kann ihn nicht mehr auseinanderbauen, weil sonst fällt er auseinander, weil das ist natürlich, wenn du da 70 Mal diese Pappe da drüber ziehst, dann franzt das ja alles aus. Deswegen ist das schon hier alles so geklebt und ein bisschen kompromissbehaftet. Und der steht jetzt hier noch rum, aber der steht jetzt eben auch jetzt im Weg rum, weil er halt nicht mehr zusammengebaut werden kann. Und ich habe ihn gefühlt zweimal in der Woche in der Hand und denk so, schmeiße das Ding jetzt mal ins Altpapier oder nicht. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht übers Herz gebracht, ja.
Bevor du ihn wegschmeißt, gib ihn mir. Mir steht auch einer aufgebaut hier und einer ist in der Schachtel. Da gab es ja auch mal irgendein Upgrade mit so einem Holzbaum, also der nicht aus Pappe war, der auch ein bisschen mehr hält. Und der steht auch aufgebaut hier. Also der kann sich deiner dann gerne noch dazu gesellen, bevor du ihn in die Altpapiertonne schmeißt.
Die einen haben einen Garten oder einen Wintergarten und du hast einfach eine Sammlung von Evertrees bei dir.
Genau. Die muss man auch nicht gießen.
Nee, ist schön. Wunderbar.
So, jetzt gehen wir mal quasi in ein nicht mehr so wohlfühliges Thema rüber. Das vorletzte Spiel, was ich mitgebracht habe, ist Alice is Missing. Ein Silent Role-Playing Game, wie es so schön heißt. Also ein Rollenspiel, ein One-Shot-Rollenspiel, was man eben halt nicht als Kampagne spielt, sondern an einem Abend, was man spielt, ohne zu sprechen. Und wer jetzt von dem Spiel noch nie gehört hat, denkt sich wahrscheinlich so, wie soll das denn funktionieren? Es ist ein Spiel, was während der Pandemie entwickelt worden ist, was man vor allem remote spielen soll. Und es funktioniert eben, also die Geschichte ist, dass wir eine Gruppe von Teenagern spielen in so einer amerikanischen Kleinstadt, so ein typisches 80er, 90er Jahre Setting. Und eine unserer Freundinnen, die Alice, ist verschwunden. Und wir stellen fest, wo ist sie denn? Seit dem ganzen Tag heute nicht gesehen. Und wir machen uns langsam Sorgen und wollen rausfinden, was ist denn mit Alice los? Und wir kommunizieren in diesem Spiel über eine gemeinsame Chatgruppe, also kann man eine WhatsApp-Gruppe oder was auch immer irgendwie aufmachen. Und wir sind dann sozusagen unterwegs in der Stadt und kommunizieren eben über diese Gruppe miteinander und kriegen immer wieder mal Prompts im Spiel durch Karten, was denn dann sozusagen passieren könnte. Aber es ist eben halt wirklich ein Rollenspiel. Also die Leute selber schreiben diese Geschichte. Also man muss auch wirklich sehr viel Fantasie und Rollenspiel damit reinbringen. Und wir haben das gespielt, weil Shut Up and Sit Down hat unter anderem davon geschwärmt. Ich fand dieses Konzept total interessant, wollte einfach nur eine richtig gute Gruppe dafür haben. Und der Steff Kessler, der hat das Spiel eben kurz davor gespielt gehabt, hat auch davon erzählt und meinte, er würde sogar anbieten, dass er quasi den Geschichtenerzähler übernimmt. Man braucht also eigentlich da keinen Moderator, aber er meint, er würde das gerne machen, weil dann können wir uns noch mehr auf diese Geschichte einlassen und er schickt uns dann die entsprechenden Karten immer zu. Und dann haben wir das hier online gespielt, gibt auch so einen schönen Soundtrack online, kann man so nebenher laufen lassen, der auch den Timer darstellt, der auch irgendwie dramaturgisch ganz gut funktioniert. Und ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich in diese Geschichte reingezogen war. Also ich spiele selten Rollenspiele. Ich habe ein bisschen mal hier Dungeons Dragons gespielt, in einem Londoner Spielecafé und auch mal ein bisschen so ein Star Wars Rollenspiel. Aber ich war jetzt irgendwie nie so über einen längeren Zeitraum in so einer Kampagne drin, weil es eben auch eins dieser Hobbys im Hobby sind, für die ich die Zeit nicht habe. Und das an einem Abend zu spielen, ist natürlich großartig, weil du weißt, das kriegst du auf alle Fälle auch gespielt und die Geschichte ist dann auch zu Ende. Und das hat mich persönlich und auch einige andere, die dabei waren, emotional so krass berührt, was da passiert ist und wie das ausgegangen ist, dass also ich echt Tränen in den Augen hatte und das hat mich wirklich tagelang noch beschäftigt. Und ich kann mich jetzt immer noch genau dran erinnern, was da passiert ist in dieser Geschichte. Das ist halt wirklich wie ein ganz, ganz toller, dramaturgisch spannender Film. Aber wir sind halt eben Charaktere in diesem Film gewesen und haben den selber geschrieben. Also es war einfach unfassbar faszinierend.
Also das teile ich komplett, diese Perspektive. Wir haben es in einem Raum gespielt, in der Fünfergruppe. Und da sitzen dann hinterher 5 erwachsene Männer mit tränenden Augen am Tisch und müssen erstmal irgendwie schlucken und sagen, puh, das ist irgendwie krass, was hier gerade passiert ist. So, ne? Gibt's ja unterschiedliche Enden und verschiedene Verläufe auch, also gar nicht immer gleich. Man kann das Setting so ein bisschen verändern und so. Also es hat durchaus eine Variabilität. Und es lebt halt total davon, was du als Gruppe auch reingibst. Und das finde ich eben auch das Schöne an dem Spiel, dass du gar nicht nur dich von dem Spiel lenken lässt und irgendwelche Karten vorliest und die Story weiter abhakst, sondern ganz viel von dem, was passiert, lebt durch das, was du selber in diese Chatgruppe reinschreibst. Ne? Man benennt sich ja vorher dann irgendwie um und dann, ich wusste irgendwann auch gar nicht mehr, wer jetzt eigentlich wer ist. Und dann schreiben mich Leute so direkt an und sagen, hey, hast du hier was gehört und wollen wir da mal zusammen hinlaufen oder so? Und dann sehe ich den Rollennamen, aber ich weiß schon gar nicht mehr, wer meiner Freunde mich da jetzt gerade angeschrieben hat. Und wir saßen da alle in so einem geschlossenen Raum, in so einem Dachgeschoss und jeder in so einer anderen Ecke und hat sich so ein bisschen irgendwie da in seiner Ecke zurückgekrümelt und wir haben auch nicht gesprochen natürlich. Und dann geht alle 10 Minuten mal jemand an den Tisch, schaut sich so eine Karte an, dann steht da wieder ein Impuls drauf, den du dann wieder in die Gruppe zurückgeben kannst. Diese Musik verstärkt das und unterstützt das total und am Ende kulminiert das natürlich dann in so einem Höhepunkt. Und was ich total spannend fand, da sind auch so ein paar Sachen, die sind sehr interpretationsbedürftig, vielleicht so ein bisschen creepy. Und dann ist schon die Frage, jetzt habe ich so ein Kopfkino in meinem Kopf. Was von dem, was ich gerade als Kopfkino im Kopf habe, kann und will ich den anderen überhaupt zumuten? Und was schreibe ich da jetzt, dass die damit gut umgehen können, mich nicht für den kompletten Psychopathen halten und gleichzeitig ich aber diese Impulse in die Gruppe reingebe? Und ich finde dieses Ausbalancieren, was in meinem Kopf ist und was, wie offen oder wie konkret will ich es den anderen noch lassen beim Schreiben, das fand ich auch einen hochinteressanten Prozess oder eine Auseinandersetzung mit mir selbst, mal losgelöst vom Spiel.
Ja, und man hat es eben auch so ein bisschen selber in der Hand, in welche Richtung sich das entwickelt. Das finde ich auch gut. Also ich habe auch da ein Video zu gemacht und da gab es auch rege Diskussionen im Kommentarbereich, wo auch Leute gesagt haben, okay, will man das denn überhaupt? Will man so eine Geschichte, die auch in so eine Richtung gehen kann, überhaupt spielen? Und ich habe dann auch gemeint, naja, es liegt auch an einem selber und auch als Gruppe, in welche Richtung sich das entwickelt. Das kann unterschiedliche Ausgänge nehmen und es kann auch einfach unterschiedliche Themen beinhalten. Und die ist schon krass. Also das ist auch definitiv nicht für jeden, was sich damit dazu beschäftigen. Was ich sehr schön finde, ist, es gibt ja nur eine englischsprachige Version. Das hat leider bisher nie einer lokalisiert. Aber in der englischsprachigen Version sind auch wirklich ganz, ganz viele Umgangsmöglichkeiten beschrieben, wie man Triggerwarnungen macht, wie man dafür sorgt, dass das irgendwie ein Safe Space ist für alle, dass sich jeder auch damit wohlfühlt, weil das soll irgendwie zwar ein emotional intensiver Abend sein, aber es soll halt immer noch ein Spieleabend sein. Und da haben die sich auch wirklich halt im Vorfeld Gedanken dazu gemacht. Was ich ein bisschen fast schon enttäuschend finde, ist, dass es da niemals irgendeinen Nachfolger gab. Ich finde, das Spielprinzip würde sich schon anbieten, auch andere Geschichten zu erzählen.
Absolut. Das wünsche ich mir auch seitdem, dass es da sowas gibt. Und das fand ich auch gut, dass sie so sehr bedacht darauf waren, dass da nicht bei jemand irgendwie, dass da jemand retraumatisiert wird oder so. Man weiß ja nicht, was für Erfahrungen haben Leute gemacht, die da im Raum sitzen. Und dann sehr klare Triggerwarnungen, sehr klare Vereinbarungen der Kommunikation, auch eine Anregung vorher mal zu besprechen, wo sind denn Grenzen und was will man nicht und so. Und wir haben die Erfahrung gemacht in dieser Runde, alle außer mir sind Familienväter, also ich habe keine Kinder, alle anderen haben, ich glaube, mindestens 2 Kinder und die hat das natürlich nochmal doppelt mitgenommen, wenn dann so ein Teenager irgendwie verschwindet und Alice eben vermisst wird, dann ist bei denen natürlich nochmal ein ganz anderer Film ausgegangen. Für mich war das dann eher so ein, ja krass, wie so ein Thriller, hey cool, ich kann ein bisschen mitgestalten und ja, ich bin auch berührt von dem, was passiert, aber die war natürlich total in einem anderen Film drin und sich dann hinterher auszutauschen, was das mit uns gemacht hat und so. Das war so eine intensive Auseinandersetzung auch über das Thema und es ist auch so eine Gruppe, die sonst nicht um einen schlechten Spruch verlegen ist und sich irgendwie dauernd einen reindrückt. Danach war die Stimmung mal irgendwie eine andere. Ja.
Also man braucht definitiv ein Debriefing hinterher, um das nochmal zu verarbeiten, was aber auch wieder eine interessante Erfahrung ist, auch zu sehen, wie die anderen das dann auch wirklich wahrgenommen haben, wenn man nochmal so aus dem Charakter wieder rausgeht hinterher. Und tatsächlich war es bei uns auch so, ich hatte zumindest das Gefühl, dass durch die Interaktion, die passiert, manche Themen oder bestimmte Bereiche einigen wirklich nicht recht waren und die dann auch bewusst dagegen gesteuert haben. Und das hat sich aber auch gar nicht artifiziell angefühlt, weil jeder ja aktiv irgendwie die Geschichte mitschreibt und dann geht man da mit dem Flow irgendwie mit und sagt so, okay, alles klar, dann hat sich das jetzt in diese Richtung entwickelt. Fand ich jetzt auch gerade spannend, hätte ich nicht kommen sehen, dass das irgendwie das und das passiert. Und insgeheim so auf der Metaebene merkt man schon so, okay, gut, ich bin jetzt auch gerade froh, dass wir diesen Themenbereich umschifft haben. Und das funktioniert total gut. Also es ist nicht so, dass dann so eine Bremse reingehauen wird und so von wegen, na, bitte das jetzt nicht machen, sondern hat bei uns zumindest alles in der Immersion trotzdem noch funktioniert.
Ich fand das so toll, weil ich spiele ja Improvisationstheater jetzt irgendwie seit bald 30 Jahren und habe da erlebt, dass wir miteinander ja diese Geschichte entwickeln und so eintauchen, dass es genau wie so eine Improvisation funktioniert hat. Nämlich, wenn jeder zu dem, was da ist, sich klar positioniert und sagt, da will ich hingehen, und dann verstärke ich diese Idee und verstärke diesen Impuls und mache mal das größer und dann erzählen wir dir die Geschichte weiter. Oder ich sage, boah, nee, das ist mir gerade, triggert mich oder das geht zu weit oder so, dass man dann relativ elegant woanders hingehen kann und ja auch die Charaktere in dieser Geschichte unterschiedliche Zielsetzungen oder Bedürfnisse oder Positionen haben. Und man konnte es ganz leicht auch aus diesen Charakteren heraus begründen. Und es hat eine unheimliche Sensibilität füreinander entwickelt, einfach zu gucken, ah, okay, das wollen wir jetzt gerade nicht. Und dann ist aber die Gruppe gemeinschaftlich wie so ein Fischschwarm irgendwie in so eine andere Richtung gelenkt. Und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, dann umschiffen wir das jetzt. Und dann war das wirklich so eine ganz harmonische, gemeinsame, so eine Kollektiventscheidung, ohne dass wir die hätten benennen müssen, sondern wir haben einfach ein anderes Spielangebot gemacht. Und ja, also ein total faszinierendes Spiel, liebe ich auch sehr. Aber jetzt bin ich überrascht.
Ja, Entschuldigung. Ich wollte noch sagen, trotzdem auch nochmal an der Stelle, Triggerwarnung ist nicht für jeden was, und man sollte sich vorher überlegen, auf was man sich da einlässt und ob man das auch wirklich möchte.
Und ich glaube, wenn du emotional labil bist oder dazu neigst und sagst, ich gucke auch nicht gerne Tatort oder Horrorfilme oder irgendwelche Gruselsachen, dann solltest du das Spiel einfach nicht spielen.
Ja.
Oder selber irgendwie vielleicht schlechte Erlebnisse gemacht hast in deiner Vergangenheit, die noch nicht sauber aufgearbeitet sind oder so, dann erstmal auch gerne Finger weg davon.
Ja.
Meine Überraschung, die ich gerade zum Ausdruck bringen wollte, kommt daher, dass du sagst, das ist das vorletzte Spiel, und das heißt, jetzt kommt ja nur noch eins, und ich habe zwei Titel bei dir safe erwartet, über die du sprichst. Das heißt, jetzt wird ja nur noch einer dieser beiden Titel kommen. Oder vielleicht ganz anderes.
Jetzt bin ich natürlich gespannt, was könnten die beiden Titel sein, die du noch erwarten würdest? Der letzte Titel ist natürlich selbstverständlich Anno 1800 bei mir. Nein, Scherz. Aber dann sag doch mal, welche beiden Spiele du erwarten würdest. Ich kann mir vorstellen, eins ist es wahrscheinlich irgendwie, aber dann müssen wir natürlich auch klären, warum das andere nicht dabei ist.
Also ich würde sagen, safe kommt jetzt Blood on the Clock Tower. Und erwartet hätte ich noch Arnak bei dir.
Ja, okay, das habe ich tatsächlich jetzt auch gedacht, dass du das sagen wirst. Ja, und du hast natürlich vollkommen recht, safe kommt jetzt Blood on the Clock Tower. Und Arnak habe ich jetzt tatsächlich einfach nochmal außen vor gelassen, obwohl es natürlich ein grandioses Spiel ist, mit dem ich natürlich auch sehr, sehr viel verbinde. Aber tatsächlich waren die anderen mir jetzt persönlich ein bisschen besonderer, um da irgendwie dran anzuknüpfen, um auch unterschiedliche Aspekte so aus meiner Spielevita zu zeigen. Aber ja, selbstverständlich ist Arnak ein einfach großartiges Spiel. Ich wollte aber natürlich nicht wieder diese uralte Diskussion aufmachen, Dune versus Arnak und was ist denn eigentlich besser. Aber wer es noch nicht kennt, ist natürlich ein klasse Spiel.
Und die Diskussion kann man auf eurem Kanal ja auch leidlich in einem Drittel der Videos etwa nachvollziehen.
Ja, es gibt immer wieder mal so Phasen, wo es dann irgendwie mehr Thema wird. Und dann verschwindet es wieder so ein bisschen in der Versenkung. Aber beide Franchises bringen ja immer wieder auch neue Sachen raus. Seien es Erweiterungen oder jetzt wie bei Dune Uprising irgendwie einfach nochmal ein neues Grundding. Und deswegen wird das Thema natürlich immer wieder aktuell. Aber nein, mein letztes Spiel ist natürlich Blood on the Clock Tower. Wer hätte das jetzt kommen sehen können? Und das muss ich einfach irgendwie erwähnen, weil mich dieses Spiel die letzten 13, 14 Monate fest in seinen Bann gezogen hat. Ich habe mittlerweile über 200 Partien gespielt. Das hätte ich mir damals nicht denken können. Ich habe ja schon öfter jetzt auch drüber berichtet, über dieses Spiel. Wir haben es auf dem Better Board Games Wochenende im Mai letzten Jahres zum ersten Mal gespielt. Ich hatte irgendwie auch vorher schon, damals auch als Kickstarter-Kampagne lief, das ist ja schon 4, 5 Jahre her, habe ich das irgendwie auch wahrgenommen, auch bei englischsprachigen Kanälen. Und dachte mir, das klingt total faszinierend, aber wie kriege ich jetzt irgendwie eine Gruppe mit 12 Leuten irgendwie zusammen dazu? Zu Hause, soll ich mir dafür 150 Euro so ein teures Ding da kaufen? Ich lasse es mal lieber bleiben. Aber hatte immer so im Hinterkopf, irgendwann will ich es mal ausprobieren. Und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, und das war einfach, es waren zwei so tolle Spieleabende. Es war so faszinierend. Wer es nicht kennt, ist ein Social Deduction Spiel in der größeren Gruppe. Es gibt quasi, jeder hat eine geheime Rolle. ein bisschen so wie nach dem Werwolf-Prinzip. Ja, es gibt eine kleinere Gruppe von bösen Spielern, die sich auch von Anfang an kennen, und eine größere Gruppe von guten Spielern, die aber nicht wissen, wer wer ist. Und die bösen Spieler versuchen, das ganze Dorf niederzumetzeln. Die Guten wollen den Dämon, also den Hauptbösewicht, exekutieren und damit das Spiel gewinnen. Und es ist eben ein Deduktionsspiel und ein social-didaktisches Spiel, bei dem man viel miteinander kommuniziert und versucht, eben halt Informationen zusammen zu puzzeln. Und im Vergleich zu anderen social-didaktischen Spielen, wie zum Beispiel Werwolf oder Der Widerstand oder Feed the Kraken oder wie auch immer, hat dieses Spiel wirklich was ganz Besonderes, indem es jedem eine eigene Rolle gibt mit einer eigenen speziellen Fähigkeit. Es hat unterschiedliche Skripte drin mit vielen verschiedenen Rollen, die man unterschiedlich kombinieren kann. Und es ist halt tatsächlich dadurch nicht nur ein sehr hoher Wiederspielwert drin, sondern es ist einfach auch eine wahnsinnig tolle soziale Interaktion, bei der du aber eben nicht nur einfach irgendjemanden anbrüllst und sagst, ich glaube, das ist einer von den Bösen, weil der hat heute so eine komische Frisur, sondern du kannst wirklich Informationen sammeln und kannst dir deine Welt zusammenbauen und Sachen ausschließen und wirklich deduzieren, was auch einfach ganz tolle Erfolgserlebnisse auch macht. Und dann hast du eben halt noch diese total tolle soziale Komponente. Da passieren einfach Dinge, die sind auch so spannend und so interessant, wer wen wann hintergangen ist oder wer auf einen bestimmten Punkt gekommen ist. Das sind einfach Spiele, die sich bei mir in mein Gedächtnis gebrannt haben. Also ich habe es letztens schon in einem anderen Podcast erzählt, es gibt zahlreiche Partien, bei denen ich abends echt noch ein, zwei Stunden wach gelegen bin und über diese Partie nachgedacht habe, weil es einfach so spannend ist, war, was da passiert ist. Und also ich gehöre zu den Leuten, die nicht genug kriegen davon. Also es gibt einfach auch so viele verschiedene Rollen und Skripte, dass man einfach immer gerne noch mehr ausprobieren möchte. Und ich kann echt sagen, von den 200 Spielen hat sich jedes anders angefühlt. Und das muss so ein Spiel auch erstmal leisten. Und was eben halt auch noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, man kann dieses Spiel eben halt live spielen. Und da ist natürlich die absolute Bombe, gerade wenn du irgendwie das in einer schönen Atmosphäre machst mit einem coolen Storyteller, der das moderiert. Aber du kannst es eben auch online spielen. Und es funktioniert online erstaunlich gut, weil es eben halt eine Online-Plattform gibt, wo man sich auch tatsächlich sieht, wo man in so Breakout-Sessions gehen kann. Das ist alles in der App schon einprogrammiert. Also es ist auch ganz benutzerfreundlich. Und das hat dann andere Vorteile. Du kannst dir zum Beispiel Notizen machen und kannst dir auch Sachen aufschreiben und so. Und dadurch konnten wir dieses Spiel jetzt auch gerade so in den langen Winternächten halt auch wirklich sehr häufig spielen. Dadurch, dass unsere Community auch relativ groß ist, hat man auch immer jemanden gefunden, der das spielen mag. Und das war natürlich auch einer der Gründe, warum ich das so oft gespielt habe und warum es mir so gut gefallen hat. Wenn ich darauf angewiesen gewesen wäre, das immer live zu spielen, dann hätte ich natürlich irgendwie erst so 20 Partien gespielt. Aber durch die Online-Version war das teilweise haben wir da mal eine Woche lang auch jeden Abend gespielt.
Ja, und die Partien bleiben echt ja im Gedächtnis und auch im emotionalen Gedächtnis. Ne? Also ich kann mich vielleicht nicht mehr an jede Argumentation erinnern, aber ich bin bei dem Spiel so coolen Leuten auf den Leim gegangen, die in ihrer Erstpartie schon so geile Sachen gecheckt haben und dann die komplette Gruppe von vorne bis hinten am Nasenring durch die Arena geführt haben und völlig verarscht haben. Und ich habe auch schon erlebt, wie in der letzten Runde irgendwie so ganz knappe Entscheidungen dann waren und die dann irgendwie so, wo wirklich so spitz auf Knopf steht. Und das sind so schöne Erlebnisse als Gruppe. Und es ist eigentlich fast egal, wer gewinnt. Du freust dich eigentlich immer über die Genialität von irgendwem, von irgendeinem Move, von irgendjemandem, der da irgendjemanden gerade hinters Licht geführt hat und gesagt, oh, das hat er sehr sauber durchgespielt oder so. Ne? Und anders als bei Werwolf verlässt man ja auch mal paarweise den Raum oder geht dann mal ein bisschen woanders hin und dann wird eben nicht alles in der großen Gruppe diskutiert, sondern wir beide gehen mal nach nebenan, tauschen mal was aus und dann haben wir beide vielleicht eine Information miteinander, warum auch immer. Und dann ist die Frage, ja, wollten die jetzt rausfinden, dass die beide gut sind oder sind sie beide böse und haben gerade was ausgeheckt oder so? Und wovon das ja auch lebt, im Gegensatz zu anderen Spielen, ist, dass du ja Figuren hast, die möglicherweise unzuverlässige Informationen bekommen oder falsche Informationen, das aber selber gar nicht wissen und dann vehement in eine Richtung argumentieren und alle sie dann auf dem Kieker haben, dabei sind sie halt schlicht betrunken beispielsweise. Oder wenn du einen guten Spielleiter, einen guten Storyteller hast, dann kann der ja auch den Schwierigkeitsgrad oftmals so ein bisschen anpassen, indem er dann die eine Gruppe vielleicht mal für eine Weile ein bisschen hängen lässt und die andere dafür ein bisschen protegiert und eben schaut, dass es gut gebalanced ist. Und wenn das jemand gut auf dem Schirm hat und das jemand gut kann, dann ist das natürlich total lebendig. Oder ich habe es jetzt auch in meiner Top-Liste gehabt bei meinen Top-10-Spielerlebnissen des Jahres. Wenn du da jemanden hast, der sagt, ich muss in 2 Stunden irgendwie gehen und sagt das dem Spielleiter und der sagt, ich weiß nicht, ob wir 2 Stunden durch sind, aber ich gebe dir mal so eine Rolle, die dann auch zwischendurch wieder rausgehen kann oder so und das wissen die anderen aber nicht, dann sind das so Elemente, die dieses Spiel wirklich nochmal auf ein ganz anderes Level heben gegenüber anderen Social Deduction Spielen. Und online habe ich es jetzt noch nicht gespielt, aber ich wurde jetzt schon ein paar Mal eingeladen. Ich bin auch in so ein paar Gruppen drin und habe ich auch echt Bock drauf. Also das ist echt ein fantastisches Spiel. Und es kommt ja bei Fun Tales die deutsche Übersetzung. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das machen, weil es natürlich auch so ein bisschen von den Begrifflichkeiten lebt. Die haben ja auch einen sehr coolen Flair.
Ja, wir durften die deutsche Version ja schon spielen an Pfingsten. Ist Produktionsqualität auch wieder top-notch. Und mir ist bei der Übersetzung jetzt tatsächlich auch nichts negativ aufgefallen. Es sah alles sehr, sehr solide aus. Aber ich gebe dir natürlich recht, es gibt einfach so Begrifflichkeiten, die sie dann schon so eingebürgert haben, dass man mal gucken muss, ob man dann sich umstellen kann auf die deutschen Begriffe. Es wird ja dann schon sehr viel Denglisch gesprochen da. Aber Leute, die es noch gar nicht gespielt haben und sich dann die deutsche Version kaufen, die werden dann, glaube ich, auch bei den deutschen Begriffen bleiben. Ja, ich glaube, was dieses Spiel eben auch ausmacht, ist die Community, die da drum entstanden ist. Also ich habe da wirklich ganz, ganz tolle Freundschaften geschlossen über Leute, die diese gleiche Leidenschaft haben. Und jetzt haben wir ja sowieso ja schon irgendwie so ein schönes Hobby, wo wir uns irgendwie alle deswegen schon verstehen, weil wir diese Leidenschaft Brettspiele haben. Und das ist jetzt so nochmal so ein Hobby im Hobby, wie auch ein bisschen bei Netrunner, was ich vorhin gesagt habe, wo man auch wirklich Bock hat, sich so richtig reinzufuchsen. Also ich habe da teilweise auch Podcasts und Let's Plays dazu gesehen und ich habe mir die Wiki-Seite angeschaut und Taktik-Guides gelesen und man kann ja sehr, sehr viel Zeit mit diesem Spiel auch verbringen, ohne es zu spielen. Das kommt ja on top nochmal oben mit drauf und das ist halt auch total faszinierend und wenn man dann irgendwie halt andere Leute hat, die genauso leidenschaftlich sind, mit denen man dann sich täglich austauschen kann, dann ist das einfach halt ein absolutes Freudenfest.
Und es ist eben so schön, dass es aber inkludierend ist und keine Leute ausschließt, weil du kannst in so einer Runde ganz easy sehr erfahrene SpielerInnen mit sehr neuen Leuten mischen. Dann kann der Spielleiter das ein bisschen aussteuern, kann da ein bisschen korrigierend eingreifen mitunter. Und du bist nicht darauf angewiesen, eine Gruppe zu haben, die alle auf einem Niveau sind. Klar, wenn das alle auf einem ähnlichen Niveau spielen, hat's noch mal ein anderes Level. Aber es ermöglicht eben auch neuen Leuten reinzukommen und sich ranführen zu lassen. Man kann erstmal so ein Einstiegsszenario spielen. Und wenn dann die Leute mal so ein oder zwei leichtere gespielt haben, dann ist das trotzdem noch interessant für Leute, die eben auch schon erfahrener sind. Und dann kann man sie langsam vielleicht auch mal an komplexere Szenarien heranführen und dann eben auch mal mit komplexeren Charakteren spielen, wo man doch nochmal ein oder zweimal mehr um die Ecke denken muss und so. Und das finde ich eben bei dem Spiel auch so schön, dass es die Tür sehr weit aufmacht für Leute, die Lust haben, auf diese Reise so ein bisschen einzulassen. Und dann kannst du ja dir das auch beliebig dekorieren. Jeder kommt mit einer Kutte und die Token sind halt nicht Token, sondern Teelichter oder Kerzen oder keine Ahnung was und so. Also da kannst du ja schon wirklich auch sehr tief einsteigen. Und ich habe jetzt tatsächlich sehr Bock, im Sommer mal irgendwie im Wald oder irgendwie draußen in der Natur mal so eine schöne Runde zu machen. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, nochmal ein Wort auch zum Thema Inklusion. Also da muss ich echt sagen, dass der Verlag wirklich auch sehr gut lebt. Da gibt es sogar eine ganze Reihe von Extra-Charakteren, die heißen Fabled-Charaktere, die einfach, also keine wirklichen Charaktere sind, die jemand zieht, sondern das sind Extra-Regeln, die mit eingeführt werden, wo alle möglichen Sachen abgedeckt sind. Wenn jemand gehörlos ist, wie kann man den so integrieren, dass er mitspielen kann? Wenn jemand der Einzige ist in einer erfahrenen Runde, der es zum ersten Mal spielt, wie kann man den so an die Hand nehmen, dass der auch seinen Spaß hat? Und so weiter. Wenn jemand irgendwie früher gehen muss, wie du es schon gesagt hast, da hat wirklich das Gefühl, da ist für jede Situation, ist da irgendwie was vorgedacht worden. Und das ist cool. Also wenn man irgendwie merkt, so ein Verlag, der gibt sich auch irgendwie Mühe, der möchte wirklich auch alle abholen und dass alle eine gute Zeit haben. Das fand ich bemerkenswert bei dem Spiel.
Und anders als bei Werwolf, da ist ja der große Pferdefuß, dass alle, die ausscheiden, eigentlich nach Hause gehen können oder zwei Stunden zuschauen können oder so, ist es halt hier eben auch schön, dass auch diejenigen, die schon entweder vom Dorf gelyncht worden sind oder vom Dämon gefressen wurden oder wie auch immer, dass die eben noch mitdiskutieren können und dass die dann auch eine Stimme noch haben im Spiel und die kann dann mitunter sehr entscheidend sein. Und auch das ist etwas, was für mich das Spiel total stark macht, dass eben die Ausgeschiedenen nicht plötzlich lustlos da rumsitzen und dann irgendwie nur noch Chips holen gehen oder mal eben den Wagen vorfahren für die anderen, sondern die können eben nach wie vor mitspielen und dabei sein. Und das ist echt eine coole Komponente. Also es ist ein sehr, sehr rundes und ein sehr komplexes und sehr komplettes Spiel. Also ja, schönes Highlight zum Abschluss.
Ja, ich glaube, wir könnten noch eine Stunde über dieses Spiel sprechen, aber wir wollen die Leute natürlich ja auch nicht langweilen. Aber es ist tatsächlich wieder für mich persönlich faszinierend gewesen. Jetzt habe ich ja doch schon das Gefühl, ich habe viel gesehen in diesem Hobby und bin da jetzt irgendwie weit über eine Dekade so drin, dass ich wirklich viele hunderte Spiele im Jahr spiele. Und trotzdem gibt's immer wieder Momente, wo man etwas erlebt, was man vorher so noch nicht erlebt hat. Oder Erfahrungen macht, die man vorher so noch nicht hatte. Oder irgendwelche originellen Ideen kommen. Oder man eben wieder so viel Leidenschaft für irgendein Unterthema entwickelt. Und ich habe so das Gefühl, es gibt so viele Dinge, die ich noch gar nicht richtig erlebt habe. Also gerade so Rollenspielwelt würde ich gerne noch tiefer einsteigen. Ich habe auch noch nie so richtig Miniaturen bemalt. Es gibt so viele Unterbereiche. Und ich glaube, dass dieses Brettspiel-Hobby, gerade wenn du auch so Tabletop und Card-Games und das alles so mit dazu zählst, das hält so viel bereit, dass selbst wenn es nichts Neues rauskommen würde, man noch 10 Jahre lang neue, tolle Erfahrungen machen könnte. Und dann kommt aber halt eben auch noch jedes Jahr irgendwie eine Flut an Neuheiten. Neue Leute drängen in den Markt, neue Verlage werden gegründet, neue Leute fühlen sich berufen, als Autoren durchzusteigen. Und ich glaube, wir leben in einem wirklich goldenen Zeitalter der Brett- und Tabletop-Spiele und ich freue mich schon auf die nächsten 10 Jahre und was da alles so passieren wird.
Ja, ist fast schon ein schönes Schlusswort. Da können wir aber tatsächlich mal auf die Zielgerade biegen. Und vielleicht machen wir ja mal eine eigene Folge gemeinsam über Blood on the Clock Tower. Da hätte ich echt Bock drauf. Also wenn ich wirklich Lust, wenn du auch magst, können wir uns das mal irgendwie vornehmen für nach dem Sommer oder so. Ich fand es total spannend, dich ein bisschen näher kennenzulernen, auch anhand deiner Spiele. Und es ist ja auch eine schöne Mischung. Du hast ein paar Eurogames drin gehabt, ein paar sehr komplexe Eurogames, ein paar kooperative Spiele, aber eben auch so das ein oder andere Partyspiel, Social Deduction. Wo würdest du dich selber einordnen, so was deine Spieleleidenschaft angeht? Was ist so dein Hauptfable? Sind es die Eurogames, sind es die Partyspiele? Wo verortest du dich da?
Ich fände es tatsächlich schwierig zu beantworten, weil ich wirklich die Abwechslung mag. Also ich mag vor allem storygetriebene Spiele, die eine gute Geschichte erzählen. Ich mag aber auch tatsächlich auch Eurogame-Grübelei, wo man irgendwie sich taktisch reinfuchsen muss. Und ich mag aber auch diese Partyspiele, dieses Kommunikative, wo man einfach sagt, man hat noch ein Glas Wein in der Hand und das Gespräch ist irgendwie mit den Freunden ist irgendwie wichtiger als das Spiel eigentlich. Und das spielen wir aber trotzdem jetzt noch nebenher. Und das ist ja gerade das Tolle, dass du eben halt wirklich für jede Gelegenheit was hast. Und deswegen habe ich auch irgendwie Favoriten in all diesen verschiedenen Bereichen. Also ich würde mich tatsächlich ungern so in eine bestimmte Richtung fokussieren, weil dann hätte ich wieder das Gefühl, ich würde den anderen Spielen so ein bisschen Unrecht tun, weil die einfach auch so tolle Momente geschaffen haben.
Vielleicht schaffen wir eine kleine Runde Sag's mir auf der BerlinCon, wenn wir die Zeit finden. Würde ich mich freuen.
Würde mich auch sehr freuen. Und ich glaube auch, wenn man überlegt, Netrunner, Robinson Crusoe und Sag's mir, ist, glaube ich, Sag's mir das, was am allerrealistischsten ist, dass wir das auch gut hinkriegen werden.
Ja, die anderen werden wir da nicht hinkriegen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Das machen wir dann mal an anderer Stelle.
Ja. Und gerne mal Blood on the Clock Tower. Also da würdest du sich sogar fast anbieten, dass wir mal gemeinsam spielen, sei es online oder in echt, und danach mal drüber quatschen. Dann haben wir auch ein paar gemeinsame Erfahrungen, auf die wir zurückblicken können. Das könnte, glaube ich, echt ganz spannend werden.
Voll gerne. Also wenn ihr online spielt, du hast meine Nummer, sag mir gerne mal Bescheid, komme ich dazu. Ich habe es online tatsächlich ja noch nicht gespielt. Ich habe diese Plattform schon gesehen und gibt ein paar Leute, die mich immer wieder dazu einladen und so, aber ist bis jetzt noch nicht dazu gekommen, aber würde ich gerne mal einrichten. Sehr gerne. Ja, Thomas, jetzt haben wir doch viel von dir erfahren und deinen Spielen. Vielen, vielen Dank für die Zeit bei dir. Auf der Zielgeraden in meinem Podcast ist es ja so, dass ganz am Ende mein Gast immer das Schlusswort hat und alle denken immer so, Gott, jetzt muss ich was ganz Schlaues sagen. Nee, musst du nicht, darfst du aber. Und ich warte noch auf den Gast, der sagt, ach, jetzt kann ich mal loslegen und dann nochmal genauso eine Stunde redet oder so. Das möchte ich dir gleich geben, das Schlusswort. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ist ja auch nicht selbstverständlich, weil du eben selber viel Content machst und ja auch, wie wir vorhin gehört haben, sehr eingespannt bist in vielerlei Zusammenhänge. Danke für deinen YouTube oder für euren YouTube-Kanal, den der Christoph ja aufgebaut hat und dich dann irgendwann damit reingezogen hat oder reingeholt hat. Das können wir ja auf einem eurer aktuellen Videos, wo ihr mal die Zusammenarbeit und Freundschaft der letzten Jahre reflektiert, kann man das ja ganz gut sehen. Ist sicherlich sehenswert. Verlinke ich auch gerne mal in den Shownotes. Weil ich glaube, ihr habt wirklich was Besonderes geschaffen mit eurem Kanal, in dem ihr ganz vielen Menschen auch diese Leidenschaft fürs Brettspielen weitergegeben habt. Und damit seid ihr zwei sehr wichtige Stimmen in unserer Szene. Und ich glaube, da können viele Leute mal Danke sagen für eure Arbeit und die Mühe und die Liebe zum Detail, die da reinfließt. Das meine ich ganz ernst. Das ist wirklich toll. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin natürlich interessant, genauso wie der Thomas, wie dir die Folge gefallen hat, ob dich A, das Format interessiert, ob das B, ein guter Gast war für dich und ob du C, die Leidenschaft für diese Spiele teilst oder es komplett anders siehst, sagst, wie kann man nur Robinson Crusoe spielen oder sagst mir, das sind doch die, bitte, da muss man ganz andere Spiele nennen oder so, dann lass uns gerne in den Dialog kommen über Instagram oder über meinen Blog oder über Twitter oder X, wie es heißt, da weißt du Bescheid. Den Thomas findest du gemeinsam mit dem Chris bei Better Board Games bei YouTube oder Play That Funky Board Game auf Instagram, wo du etwas weniger aktiv geworden bist die letzten Jahre. Ich sag jedenfalls ganz herzlichen Dank dir, lieber Thomas. Dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sage ich danke für deine Zeit und fürs Zuhören. Wünsch dir alles Gute, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und auch heute hat das letzte Wort mein Gast, Thomas von Better Board Games.
Mein Gott, was für schöne Worte. Wie soll man denn da noch anschließen? Also erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute zu reden. Und ich muss sagen, ich habe langsam irgendwie richtig Gefallen gefunden am Podcasten. Es hat so was cozy Gemütliches, wenn man einfach hier nur mit dem Mikrofon in der Dunkelheit sitzt und seiner Taylor Swift-Tasse. Also ganz, ganz lieben Dank, dass ich da sein durfte. Und ich werde mich tatsächlich jetzt kurz halten und kein einstündiges Referat noch halten, sondern ich möchte euch nur mitgeben, Leute, spielt mehr Spiele. Das ist die beste Zeit, die ihr haben könnt.